Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 370. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist André.
Moin.
Heute Teil 2 des Boys Club, der Boys Club-Wochen oder der Hacker-Wochen, je nachdem, wie man es nennen will. Ich komme gerade frisch von der Zahnreinigung. Fühlt sich jetzt glatt an, meine Zähne, wie Schlangenhaut, um schon mal hier ein bisschen Zahn zu teasern.
Sehr gut.
Wo erwische ich dich heute, André?
Du erwischst mich nicht in der Zahnreinigung zum Glück und auch nicht in der Schlange.
Sehr gut.
Ich sitz nicht in der Anaconda.
Ich dachte, das war jetzt ein Metagag, so in der Schlange beim Supermarkt oder irgendwie.
Ja, auch. Ah, ja. Also ich sitze weder in der Schlange noch in der Schlange. Ich sitze in Thüringen gerade, deswegen auch nicht meine gewohnte Klangqualität vielleicht heute. Ich habe ein Ersatz-Mic am Start, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Sollte eigentlich okay sein. Wie wir herausgefunden haben, dein allererstes Podcast-Mic.
Ja.
Unbewusst, aber ich glaube, es tut seine Dienste und damit ich hier voll reingehen kann in die Schlangenhöhle.
Sehr gut. Wir gehen heute ins Jahr 1997. Bevor wir das tun, da werden wir gleich ein bisschen genauer eingehen, gibt es noch ein paar News zu verzeichnen oder über die wir berichten können. Eine Sache, die euch vielleicht schon aus den Ohren heraushängt, weil ihr leider nicht dahin kommen könnt zu unserer tollen Live-Show und deswegen traurig seid, dass wir jedes Mal wieder davon erzählen. Aber wir machen es natürlich trotzdem noch ein letztes Mal, denn nächste Woche findet unser zweites Event im Hamburger Savoy Kino statt, Saturday Night Fright Nummer 2. Wir schauen zusammen mit euch The Fog, podcasten vorher eine Runde und schauen dann gemeinsam den Film, falls ihr da Bock drauf habt, hinzukommen, könnt ihr da Tickets erwerben, sind verlinkt in den Shownotes, gibt auf jeden Fall noch ein paar Karten und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da aufkreuzen könntet und würdet. Und dann, André, es ist endlich soweit. Wir haben es seit Jahren angekündigt, es wird seit Jahrzehnten gefordert von unseren Zuhörenden. Wir haben es ja schon angeteasert auf Social Media und auch bei uns auf dem Discord, aber da sind natürlich nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen unterwegs, deswegen hier nochmal offiziell. Morgen ist es soweit, André. Was ist soweit?
Also
heute, nicht morgen.
Also, genau,
heute.
Also Aufnahme Donnerstag morgen, wenn ihr es jetzt hört, heute. Und wir hoffen, es ist jetzt auch schon da, wenn ihr es hört, deswegen, das müssen wir nochmal gucken. Unser Merchandise steht parat. Endlich ist es soweit. Wir haben ja immer wieder gesagt, ja, wir haben es vor, wir wollen es machen und immer wieder, ja, hat man es vertagt oder wir hatten nicht die richtigen Ideen, nicht die richtigen Partner und wussten nicht wie und was. Und das alles haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten zusammengeschustert und coole Designs an den Start gefahren.
An der Stelle direkt, weil ich sonst auf keinen Fall vergessen darf, nochmal ein Lob an unseren Designer Daniel. Vielen Dank für deine Mühe und Arbeit. Das sind echt richtig, richtig tolle Sachen geworden.
Ja, absolut. Der hat ja auch die Designs gemacht, die Logos für unsere Savoy Live-Auftritte und so weiter. Wirklich ganz, ganz großartige Arbeiten und sind wir sehr dankbar. Der hat uns eben diese exklusiven Designs für uns, für unsere Merch entworfen, die, ja, wie ich finde, herausragend geil sind. Also ich liebe unsere Designs. Und wir hoffen natürlich, ihr liebt die auch. Und wir haben jetzt einen wunderbaren Partner gefunden, nämlich Evolve. Absoluter Profi in Sachen Merchandise und Klamotten und generell Fan-Items, die viel auch so mit Creatoren arbeiten, auch aus dem Gaming-Bereich und haben da eben langjährige Erfahrung. Und mit denen haben wir jetzt einen tollen Partner gefunden, die unser Merch jetzt eben herstellen komplett und das auch eben dann vertreiben für uns. Das heißt, der Shop ist eben bei Evolve gehostet und ihr könnt dort die Sachen bestellen. Die sind komplett natürlich über uns lizenziert und wir arbeiten da eben mit denen zusammen, weil die uns eben das ganze Logistische abnehmen, weil wir haben kein Versandlagerhaus und keine Regale Platz für Merchandise, sondern das läuft alles eben über unseren Partner Evolve und ihr könnt eben dort direkt bestellen und bekommt eben von denen dann auch unsere Pieces. Und wir haben ja alles dabei von Hoodies, Zipjacken, Cappies, Tassen, Jutebeutel, ja, also alles am Start, womit ihr euch irgendwie eindecken könnt, eben in unseren jetzt fürs erste zwei verschiedenen Design-Stufen, unseren zwei Designs, einmal dieses sehr, sehr coole, ja, an, sage ich mal so, Metal-Alben erinnernde Cover mit den tanzenden, ja, Teufeln ums Lagerfeuer.
Und Dämonen.
Extra. Und Dämonen. Und natürlich, und das coole Design mit den Horror-Waffen, ja, den legendärsten Waffen im Kreis angeordnet. So ein schönes, ich liebe das ja, dieses If you know, you know, ne? Also für Kenner, die eben im Horror bewandert sind, die werden erkennen, ah, guck mal, da ist irgendwie ein Freddy-Handschuh, ah, guck mal, da ist Jasons Machete, da ist irgendwie ein Pinhead-Haken, whatever. Und Leute, die keine Ahnung haben, denken sich halt, okay, sind irgendwelche Waffen auf dem T-Shirt.
Und auch da werden Metal-Fans das Motiv wahrscheinlich in abgewandelter Form auch wiedererkennen von dem Plattencover.
Ja, genau, von Carcass. Da kommt ein bisschen Inspiration für her. Genau, von daher, also die zwei Designs sind jetzt am Start in allen möglichen Ausführungen. Guckt rein und ihr findet das Ganze unter shop.devilsanddemons.de. Ja, also genauso wie unsere Support-Seite, stellt ihr einfach vor unserer URL vorweg, shop. Und dann zusammengeschrieben devilsanddemons.de. Und da findet ihr dann, da werdet ihr weitergeleitet auf den Shop eben von Evolve und könnt dann dort fröhlich einkaufen und euch eindecken.
Genau, und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, weil uns das auch wichtig war. Zum einen die Preisgestaltung.
Wir wollten
wirklich so ermöglichen, dass alle, die da Bock drauf haben, sich da auch was gönnen und leisten können. Deswegen haben wir letztendlich einen Mittelweg gefunden. Klar, vor Corona wäre das sicherlich alles günstiger möglich gewesen, aber das geht heutzutage leider nicht mehr ganz. Deswegen sind wir da auf den, sag mal, geringsten gemeinsamen Nenner gekommen, wie die Preisgestaltung aussieht. Haben da jetzt auch ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen weinerlich, aber das meine ich nicht weinerlich. Wir haben, sag ich mal, ein bisschen auf Geld für uns verzichtet, damit es für euch günstiger ist und ihr da sozusagen das Zeug euch gönnen könnt. Und natürlich wollten wir auch, dass das Material, auf dem das Ganze stattfindet, also die T-Shirts, die Hoodies und so weiter und so fort, auch vernünftig ist, dass es nicht, ihr kennt das sicherlich auch von anderen Shops, wo man dann plötzlich T-Shirts kriegt, die super harten Stoff haben und die aussehen wie ein Quadrat, in das man reinschlüpft sozusagen und sich, ja, weiß ich nicht, wie so ein harter Karton, den man trägt um sich herum, das wollten wir alles nicht. Wir wollten halt den vor allem ja auch in den USA beliebten, eher weicheren Stoff haben, auf dem dann auch die Drucke besonders scharf und besonders gut aussehen. Halt Sachen letztendlich, die wir sowohl von den Motiven her, André, als auch vom Stoff, die wir selber anziehen würden, weil wir wollen euch nichts aufschwatzen, was wir selber nicht tragen würden. Und ich denke, das ist uns am Ende ganz gut gelungen.
Ja, schön zusammengefasst, genau das. Wir hatten selber einen Qualitätsanspruch, weil wir selber eben, wir haben genug von diesen flimsigen T-Shirts, ne, aus dem Quellekatalog quasi.
Also, mir wären ja jetzt ein paar andere Namen eingefallen, aber wir wollen jetzt kein Dissen.
Also, ich will keinen Dissen außer Quelle. Nein, wisst ihr, was wir meinen? Wir wollen halt nicht diese flimsigen, typischen Shirts, die man überall bekommt, sondern wir haben einen gewissen Anspruch gehabt, den wir auch selber an die Sachen stellen, die wir anziehen würden. Und wir wollen ja unser eigenes Merch auch mit Stolz tragen quasi. Und deswegen genau das haben wir bei unserer Voraussetzung, aber eben auch zu einem Preis, wie gesagt, der nicht über die Stränge schlägt und dann nicht komplett irgendwie euch in den Ruin treibt, sondern mit dem man eben sowohl Qualität rechtfertigen kann, der aber eben noch so erschwinglich ist, dass man es auch guten Gewissens an Mann und Frau bringen kann. Und deswegen sind wir froh, dass wir da diesen Kompromiss gefunden haben mit Evolve. Die machen super Qualität, bieten uns einen guten Preis und ich hoffe, ihr seid da alle zufrieden. Ja. Wir sind es auf jeden Fall.
Und falls ihr eben Sachen dort kauft und bekommen habt, schickt uns gerne Fotos davon, verlinkt uns davon, schreibt uns davon, gibt uns Feedback, da sind wir auf jeden Fall scharf drauf. Ansonsten, falls da jetzt für den unwahrscheinlichen Fall, dass da jetzt nichts für euch dabei sein sollte, keine Angst, wir sind, André, glaube ich, zumindest für uns beide kann ich das sprechen, jetzt schon süchtig danach geworden und werden da bestimmt auch noch in den nächsten Monaten vielleicht noch das ein oder andere Motiv, vielleicht auch mit einem Limited Drop oder so nochmal nachliefern, weil ich muss sagen, das ist schon ganz cool, wenn man seine eigene Klamotten dreht.
Ja, und jetzt, wo wir gesehen haben, dass es halt wirklich, wie es aussieht und die Qualität jetzt auch in der Hand hatten und selber anziehen konnten schon vorab, haben wir halt auch, also das, ja, es fühlt sich geil an. Wir wissen jetzt, da die Qualität ist da und darauf kann man jetzt aufbauen. Genau, von daher, wir starten jetzt mit diesen zwei Designs, aber auf jeden Fall, es wird mehr geben in Zukunft und dann eben, wie du sagst, vielleicht auch mal so Limited-Geschichten, wo wir vielleicht auch mal höherwertige Sachen noch anbieten können, weil ich bin zum Beispiel privat auch großer Fan von so Oversized Pullis, vor allem so Oversized Hoodies. Und die würden dann aber zum Beispiel qualitativ und preislich nochmal höher angesetzt sein. Und sowas wollen wir aber nicht als Standard euch eben da reinklatschen, so, sondern das sollen dann spezielle Dinge sein für Liebhaber. Ne? Mit sowas wollen wir dann vielleicht in Zukunft mal arbeiten. Also es kommt auf jeden Fall natürlich dann in der Zukunft dann auch mehr und Nachschub. Und ja, das ist erstmal jetzt nur der Start, aber der ist, glaube ich, wie wir finden, auf jeden Fall sehr gelungen.
Ja, jetzt müssen wir uns nur neue Ziele setzen. Jetzt ist Merch da, die Live-Auftritte sind da. Das war das, was wir uns seit Jahren gewünscht haben.
Ja.
Mal gucken, was
was die Zukunft bringt.
Live-Schalte auf den Mond oder irgendwie so. Okay, wunderbar. So viel dazu. Wir gehen jetzt ins Jahr 1997, denn wir sprechen heute über den Tierhorror-Schlangenhorrorfilm Anaconda aus eben diesem Jahr. Und ich habe da mal so ein bisschen sinniert, André, das Jahr 1997. Wie war das eigentlich damals? Und habe so überlegt. Und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich da, das ist, glaube ich, heute, ich weiß gar nicht mehr, ob das heute mittlerweile anders ist im Schulsystem, ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich bin da jedenfalls in die 5. Klasse gekommen und bin quasi von der Grundschule bei mir im Heimatort aufs Gymnasium in die, sage ich mal, in die nächste größere Stadt gewechselt. Und das war natürlich damals eine sehr große Umstellung, so irgendwie. Zum einen so, weil es natürlich irgendwie völlig fremde Leute wieder sind. Klar, ein paar Leute sind aus meiner alten Schule auch mit aufs Gymnasium gewechselt. Aber da war dann plötzlich morgens eine halbstündige Busfahrt und auf dem Rückweg auch noch wieder. Das waren neue Lehrer, neue Lehrerinnen, das war neue Fächer. Plötzlich hat man Englischunterricht gehabt und so weiter. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war so eine neue Stufe, die man da erreicht hat im Leben. Jetzt, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht, weil man 15 Klasse ist, wie alt ist man da? 10 Jahre? Ist man schon, nee, das war noch nicht in der Pubertät, zumindest nicht als, als jemand aus Mecklenburg-Vorpommern war man auf jeden Fall noch nicht in der Pubertät. Und es war aber trotzdem so eine Steigerung, ein Weg dahin. Man ist irgendwie schon ein bisschen erwachsener geworden zu dem Zeitpunkt. Und es war auf jeden Fall ein einschneidendes Jahr irgendwie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst noch, wie das für dich war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warst du ein Jahr älter oder ein Jahr jünger als ich?
86er Jahren.
Ja, dann bist du ein Jahr älter. Dann warst du da. Aber genau, vielleicht ist das ja bei dir, bei eurem Schulsystem in deinem damaligen Bundesland war das ja vielleicht anders. Ich weiß nicht genau.
Ja, ich kann mich an sowas immer so ganz schwer erinnern. Ich bin wirklich ganz schlecht in sowas mir merken, wann was war genau mit Schule und wo welche Schule gewechselt. Ey, ich bin da immer so lost. Also 97, da war ich halt 11. Da war ich dann wahrscheinlich auch gerade auf dem Gymnasium, glaube ich. Müsste eigentlich, ja.
Ja, also ich hatte halt gelesen, dass man mittlerweile, glaube ich, erst ab der 7. oder ab der 6. irgendwie, zumindest in manchen Bundesländern, quasi auf die sozusagen weiterführende Schule.
Nee, es war bei mir auch noch in der 5. dann quasi, genau. Also da müsste ich dann auch auf dem Gymnasium gewesen sein gerade, ja. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich viel von meinem N64 gesessen haben, der 96, 97 kam.
Stimmt, ich habe da auch noch, ja, du beim N64, ich habe ja nichts Neues mehr gekriegt. Also
PlayStation und N64.
Bei mir war es noch das Super Nintendo. Ich habe ja nichts mehr gekriegt an Konsolen, bis ich mir irgendwann später eine PlayStation 3 geholt habe. Ja, ich weiß.
Ist ein langer Gap.
Ja, ist wirklich ein langer Gap. Aber auch damit konnte man Leute noch, Freunde und so begeistern und Freunde gewinnen. Damals noch, zumindest auf dem Land, mit einem Super Nintendo irgendwie. Da
total, ja.
Jeder die neuesten Konsolen irgendwie.
Ich war immer der die ersten Konsolen, die neuesten Konsolen hatte. Ich hatte ein Super Nintendo, ich hatte die PlayStation 1. Und das N64. Das Einzige, was ich da ausgelassen habe, war dann in der Zeit der GameCube. Und dann, ich glaube so 98, 99, habe ich mir dann zuerst mal einen PC auch gekauft vom Kommunionsgeld. Ja, aber ja, jedenfalls 97 müsste ich auf dem Gymnasium halt gewesen sein und sehr viel Zeit mit dem N64 verbracht haben. Das war wahrscheinlich mein ganzes 97.
Ich habe mir mal ein bisschen die News angeguckt, was so besonders passiert ist in dem Jahr und habe festgestellt, dass es, glaube ich, auch das erste Jahr war, dass ich ein bisschen bewusster wahrgenommen habe. Also nicht mehr nur rein aus der Kinderbrille, nenne ich es mal, sondern wirklich auch schon ein bisschen mitbekommen habe, wenn da irgendwie in der Tagesschau oder in RTL-News oder sowas Sachen passiert sind. Irgendwie, ich kann mich da auch dran erinnern, das war ein großes Highlight, eines der ersten Erinnerungen so in dieser Hinsicht, die ich noch habe. Das war im Sommer 97, kann ich mich erinnern, standen wir regelmäßig auf der Straße mit der kompletten Nachbarschaft und haben uns dort mit Ferngläsern und allen möglichen Utensilien den Halebop-Kometen angeguckt, der ja wirklich mehrere Monate lang irgendwie ganz normal mit bloßem Auge am Himmel zu sehen war. Also das war richtig cool, da kann ich mich dran erinnern. Es war immer so, jeder blaue Sommerabend standen alle Nachbarn draußen, alle haben zusammen geguckt und das irgendwie abgefeiert. Ich habe immer versucht, den zu fotografieren und habe mir dann die Aufnahmen später angeguckt. Es war einfach nichts drauf zu sehen. So war das damals noch mit analoger
mit Fotografie. Mit so alten Digitalkameras, ne? Einen kleinen.
Ja, digital wäre schön gewesen. So eine Analogkamera, ne?
Ach so, ja, okay.
Wo du die noch entwickeln musst und so, ne?
Das, ach so, richtig, ja, okay.
Wo du quasi anderthalb Wochen oder so drauf hingefiebert hast auf deine 30 Fotos und dann am Ende alle nichts geworden sind.
Ja, schön.
Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Und ich weiß auch noch, das war im selben Sommer, logischerweise, als man irgendwie morgens in den Radionachrichten erfahren hat, irgendwie als das Prinzessin Diana da bei diesem schrecklichen Autounfall damals in Paris ums Leben gekommen ist. Das weiß ich auch noch. Da waren auch alle Leute schockiert irgendwie. Das war irgendwie noch so, da war man noch so, da hat man News noch sozusagen entweder aus der Zeitung oder irgendwie aus dem Radio oder so erfahren und musste nicht schon irgendwie um eine Sekunde, nachdem etwas passiert ist, hat man es aus dem Internet oder irgendwie über einen Handy-Ticker oder so erfahren. Da hat man Nachrichten irgendwie noch ganz anders wahrgenommen, ne?
Ja, total. Du musst dich halt auf die allgemeinen Beats verlassen. Halt eine Fernsehausstrahlung, eine ja, dann gab es jetzt sowas, gab es ja oft auch so Sondersendungen, wo sie das Programm unterbrochen haben, ne, dann wirklich möglichst dann zeitnah Berichterstattung. Ansonsten, genau, ja, musst du dich aufs Radio, TV, Zeitung verlassen. Da gab es nicht den Insta-Ticker und da gab es kein Social Media, das ist dir eine Sekunde später die Live-Bilder schon gezeigt hat.
Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hattest du damals schon Internet?
Ja, so 98 hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal ISDN, ja.
Krass, weil ich hatte noch irgendwie Google ist 97 zum ersten Mal online gegangen. Ist auch schon so krass lange her. Aber
ja, das total krass.
Internet, glaube ich, erst in den, also ein Kumpel hatte das, glaube ich, schon ein bisschen früher. Da haben uns noch hier mit diese, kennst du noch diese AOL-CDs und sowas?
Ja,
die Dinge damit eingeloggt und sowas und immer Ärger gekriegt, wenn wir irgendwie länger als 15 Minuten am Stück im Internet waren, weil das ja damals noch echt teuer war, ne? Also diese Einzelabrechnung.
Ja, wir hatten schon ISDN-Flat, auch über AOL. Aber wenn du halt dazu 7 Kilobit, muss ich mir vorstellen, 7 Kilobit Download. Und wenn du halt schneller wolltest, dann konntest du ja Kanalbündelung aktivieren. Dann war es 14 Kilobit. Wahnsinn. Aber damit hast du ja quasi die Telefonleitung komplett dann belegt. Weil dann alles quasi für beide Leitungen fürs Internet genutzt hat. Und dann war dann immer, keine Ahnung, wolltest irgendwie, ein Video laden oder irgendwie größere Webseiten. So, das dauert alles immer ewig. Ich mache jetzt auch schnell Kanalbündelung an. Und dann hast du ja vergessen, die auszuschalten eine halbe Stunde und dann kommt irgendwann, ruft dann Mutter hoch, ich will telefonieren, hast du
mir Internet? Bist du schon wieder im Internet?
Ja, genau. Das war immer sehr lustig. Und natürlich halt, Kanalbündelung hat dann extra gekostet, ja.
Ja, ja, das war die ersten wilden Internetjahre, das war schon crazy.
Ja, wo du einfach so 4 Minuten warten musstest, bis ein JPEG geladen war. Ja. Das war einfach krank.
Und das dann noch runterladen wolltest, so.
Ah, okay.
Das war ganz schlimm. Ja, ansonsten, ich kann mich auch noch erinnern an dieses schreckliche, ich glaube, das war das Jahrhunderthochwasser, ne, an der Oder, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass diese Bilder in den Nachrichten, wie dann die ganzen Hilfskräfte und auch die Bundeswehr da, glaube ich, mitgeholfen, diese ganzen Sandsäcke und sowas da alle aufzustapeln und so, das war ganz schlimm damals, kann mich auch noch ganz grob dran erinnern, aber es war auch ein interessantes Kinojahr, André. Ich habe mal parallel das nochmal aufgerufen, was da so alles im Kino war. Schon auch crazy, Titanic war, glaube ich, der Film, der die Kinokassen quasi gesprengt hat in dem Jahr. Ich glaube, der kam wahrscheinlich, würde ich mal sagen, auch kurz vor Weihnachten raus, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich die Maxi-CD von My Heart Will Go On zu Weihnachten bekommen habe. absoluter Banger. Ich liebe den Film tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin ich mag das total. Man in Black war auch ein großer Hit in dem Jahr. Starship Troopers habe ich hier. Der Dummschwätzer. Hier Jurassic Park 2, The Lost World. Hier das fünfte Element, auch richtig super.
Stimmt.
LA Confidential, Face Off. Cool. Einer der Lieblingsfilme, Event Horizon.
Mhm. Ja.
Cube. Con Air, oh, das war auch noch eine Zeit, ey. Da war Blockbuster, noch Blockbuster.
Kernige Männer. Kernige mit schwitzen Unterhemden.
Ja, richtig cool. Ja, waren ein paar coole Sachen bei.
Ja,
und ich weiß gar nicht mehr, was ich davon durfte ich. Doch, ich glaube, den habe ich im Kino sehen dürfen. Ich frage mich nur, warum. Ich hätte jetzt gesagt, dass Jurassic Park The Lost World ab 12 war. Aber irgendwie bin ich da schon reingekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt sind wir wieder bei diesen Sonderregelungen. Vielleicht war das auch so eine Dorf-Sonderregelung, dass man irgendwie
Begleitung
Erwachsenen, dass das dann irgendwie okay war oder keine Ahnung, wie man da reingekommen ist damals. Aber den habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen schon und auch schon in so einem Cineplex in Rostock, das weiß ich noch. Das war schon richtig cool, diese Szene, falls du dich erinnerst. Haben wir ja damals auch in der Episode drüber gesprochen, glaube ich. Nee, wir haben noch gar nicht über die Sequels gesprochen, fällt mir ein, müssen wir auch noch irgendwann machen. Als die Wissenschaftler und so da durch dieses Kornfeld dort fliehen, oder halt Kornfeld war es nicht, aber so hohes Gras, sag ich mal, und diese Raptoren, die verfolgt haben und so diese Rillen sozusagen in den Gräsern gebildet haben und du das von oben gesehen hast sozusagen, wie sie die verfolgen. Und das zum ersten Mal so in Dolby Surround zu hören und plötzlich die Raptoren waren hinter dir im Kino, das war schon, muss ich sagen, sehr immersives Erlebnis. Ja, das
glaube ich.
Heute so Standard irgendwie alles, ja, aber das damals, wenn man das zum ersten Mal erlebt, schon richtig cool.
Ja, absolut, ja, ja. Das war ja selbst im Wohnzimmer cool, wenn mein Bruder dann irgendwann seine erste Dolby-Anlage hatte und du sitzt halt da und spielst halt irgendwie Resident Evil und plötzlich hört der Sound von hinten, du bist so, was?
Also überhaupt. Schon. Ihr im Westen wart da ein bisschen fortschrittlich als wir. Ich glaube, das war bei mir erst 2008 oder so.
Ja, mein Bruder war da auch Vorreiter. Der hatte ja ganz früh schon alle Technik und so. Der hatte schon in den 90ern alles, was irgendwie nur geht. Ja.
Mega, sehr gut. Ja, das war das Jahr 1997 und Anaconda gehörte dazu. Und deshalb auch nochmal ein bisschen den Überblick zu geben für euch. Es ist ja so, das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo ich es nochmal ein bisschen recherchiert habe, war es tatsächlich so. Also wir haben natürlich, der Horror, das haben wir schon oft genug gesagt, war jetzt in den 90er Jahren, zumindest bis Scream kam, eher so an einem ziemlichen Tiefpunkt, nachdem die 80er Jahre halt so durch die Decke gegangen sind, gerade durch die Slasher-Filme. Aber in den 90ern war es dann eher so der etwas anspruchsvollere Serienkiller-Film, der dann dazu kam durch eben das Schweigen der Lämmer. Und es war dann der Teen-Slasher ab Scream, beziehungsweise der Meta-Slasher. Aber die dritte Spielart, die erfolgreich war in den 90er Jahren im Horror, war eben der Tier- und Monster-Horrorfilm. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, Lake Placid, Deep Blue Sea, Mimic, Starship Troopers, Spiders, Deep Rising, Arachnophobia, Mosquito, Ticks und was es nicht alles gab, mal groß, mal klein, ne? Das hatte ich tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm. Das war so ein bisschen eine Renaissance des 50er-Jahre-Monster-Kinos, hatte ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass jetzt mal abgesehen von Arachnophobia, der glaube ich schon 1990, glaube ich, rauskam, da tatsächlich durch Jurassic Park nochmal die Inspiration kam, dass Monster auf der Leinwand oder Tiere, die gefährlich sind und Menschen fressen, auf der Leinwand funktionieren können. Und da kam, glaube ich, so ein bisschen diese Renaissance. Vor allem, dass man das eben als Blockbuster verpacken kann. Ne?
Ja, vor allem dann auch mit einem entsprechenden Cast bestücken und dann eben doch auch ein bisschen Budget hinterpacken und das Ganze ja auch so überinszenieren, wie es zu der Zeit eben Standard war, mit großen Explosionen und allem, was eben so das Budget hergibt, ja.
Es gab natürlich jetzt nicht nur, also Anaconda war jetzt nicht der erste bekannte Schlangenfilm, aber ich stellte jetzt fest im Zuge der Vorbereitung, dass es irgendwie, also wir gucken ja wirklich sehr viele Horrorfilme und ich war auch der Meinung, dass ich bestimmt schon zig Schlangenhorrorfilme gesehen habe, das stimmt aber überhaupt gar nicht. Also ich habe keinen einzigen Schlangenhorrorfilm gesehen, der vor Anaconda rauskam. Und es gibt da ein paar, zum Beispiel so der erste war, glaube ich, Cult of the Cobra aus dem Jahr 1955. Dann gab es The Snake Woman 1961, Stanley 1972, dann diesen
Ja. Der Titel
ist geil. 1973 Jaws of Satan, 1981, auch aus dem Jahre 1981 Venom mit Klaus Kinski in der Hauptrolle und Spasms, den kenne ich zumindest vom Namen her und kenne ich natürlich auch vom Namen her, aber ich habe keinen dieser Filme gesehen und so stellte sich das eben heraus, dass Anaconda der erste Schlangenhorrorfilm war, den ich gesehen habe und auch quasi, wenn man das chronologisch betrachtet, nie einen älteren gesehen habe. Das hatte mich dann doch ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, kennst du irgendeinen dieser Filme oder hast einen davon gesehen?
Nee, tatsächlich auch nicht. Das habe ich auch total gewundert, ja. Ich finde, Jaws of Satan klingt wie der übelste Versuch, halt irgendwie auf Jaws abzugreifen, für Leute, die nicht weiterlesen. So, Jaws of Satan. Ja. aber tatsächlich auch nicht. Deswegen, vielleicht muss ich doch mal auch erweitern, heiter bis schuppig, auf Schlangen noch.
Ja, heute. Ja, okay, wir finden schon noch.
Schlangen haben auch Schuppen, also das passt. Das
stimmt, ist okay. Ja, und es ist halt interessant, weil man kennt so heute gefühlt, ne, weil irgendwie natürlich das, und das ist perfekt zu beobachten anhand der, und jetzt kommt's, viele wissen es von euch vielleicht gar nicht, Anaconda ist ein Franchise tatsächlich, also es gibt nicht nur diesen ersten Film, es gibt noch drei weitere Filme und an denen kann man sehr gut absehen, und erkennen, wie sich das entwickelt hat von dem 1997 Blockbuster mit Starbesetzung, Hollywood, 50 Millionen Dollar gekostet, über 100 Millionen Dollar eingespielt, bis Ende der 2000er, bis dann irgendwie Asylum und der Sci-Fi Channel dann so billige Abklatsche produziert haben mit grausigen CGI-Effekten und das quasi innerhalb von 10 Jahren ist das so gemündet und man kennt dann eher diese Schlangenfilme, wo die halt dann alle aussehen wie aus einem PlayStation 1 Videospiel. Ne? Ich glaube, das sind so die Schlangenfilme, die uns dann irgendwie präsenter geworden sind. Auch wenn ich da jetzt namentlich eigentlich keine kenne, weil die irgendwie alle gleich heißen, Shark Snake oder was weiß ich, aber da bist du der Experte drin. Aber das sind so eher die Schlangenfilme, die ich noch so kenne.
Ja, ja, genau, so Megapython versus
Kokosaurus. Ja. Ich wollte gerade sagen, Megapythagoras.
Der Satz ist Megapythagoras. Ja. Ja, da hat man halt einfach irgendwann gemerkt, so dass, okay, wir haben jetzt die Tricktechnik, die hat sich halt verbessert und vereinfacht. Wir können jetzt ganz easy große Schlangen mit simplen Computertricks abbilden, let's go. Und dadurch wurden dann die Filme eben auch qualitativ immer rotziger und halt hingesugelter. Hier auf dem heutigen Beispiel hast du ja zumindest auch noch viele Practicals drin. Dem hat man sich dann eben gespart. Entsprechend kleinere Budgets waren nötig und dann hast du halt einfach alles hingerotzt. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Downfall der Schlangenfilme.
Ja. Betrifft natürlich auch, kann man ja auch stellvertretend, auch alle anderen Tiere.
Generell Tierhorror.
Ja, genau. Das war ein kurzer Zeitrahmen, in dem das mal ein bisschen aufwärts ging und kurzzeitig mal auch die Blockbuster-Welle sozusagen umfasst hat. Aber das ist dann eben auch relativ zügig innerhalb von ein paar Jahren. Wie gesagt, hat sich das komplett verändert. Und wenn wir heute über Tierhorror denken, ne, genau das, was wir eben gesagt haben, da denkst du vor allem an Trash. Ne? Also da wird nie, ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, klar, es gibt Gegenbeispiele, The Meg zum Beispiel, wäre jetzt, ist auch Trash in dem Sinne, aber hochbudgetierter Trash.
Und super erfolgreich.
Starbesetzter Trash, genau, super erfolgreich, zumindest in China. Aber das ist halt auch schon der Ausnahmefilm. Normalerweise, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, ey, guck mal, es kommt ein neuer Hai-Film, es kommt ein neuer Schlangenhorrorfilm raus, dann denkst du sofort, okay, ja, der wird wahrscheinlich $500,000 gekostet haben und genau so aussehen.
Sieht auch so aus, ja.
Ja. Also das ist, glaube ich, da traut sich jetzt niemand mehr so richtig ran, das nochmal groß rauszubringen. Aber es gibt ja diese Filme und deswegen sprechen wir auch darüber, so wie wir das gleich nach einer kurzen Werbepause über Anaconda machen werden. Einer der heiß begehrtesten Drinks der letzten Monate von unseren Partnern von Holy, ja, das war sicherlich das Crossover oder die Crossover Energies mit dem markanten Hitchies-Geschmack. Da kommt ja, ja, zumindest bei mir auch ein Stück weit Kindheit in den Shaker, wie sicherlich auch für die meisten von euch, beziehungsweise uns. Die Energies auf jeden Fall waren damals binnen kürzester Zeit ausverkauft und das wird vermutlich dieses Mal nicht anders sein. Also wenn ihr da Bock drauf habt auf Holy Cross Hitchies, dann müsst ihr schnell sein. Ganz klar. Es gibt wieder drei köstliche Flavor für euch. Einmal die Drachenzunge mit Himbeergeschmack, dann die Krakenarme mit Orange-Vanille-Geschmack und natürlich die beliebten Cola-Spinnenbeine. Drei absolute Kracher. Und ab einem bestimmten Mindesteinkaufswert könnt ihr sogar noch coole Goodies wie Tragetaschen oder einen coolen Thermoshaker dazu bekommen. Und natürlich bekommt ihr mit unseren bekannten Creator-Codes auch noch Rabatt on top. Devils 5 für 5 Euro Neukundenrabatt und Devils Demons für 10% Rabatt für Bestandskunden. Was mich übrigens mal sehr interessieren würde, weil ich ja sehen kann, wie fleißig ihr auch mit unseren Codes bei Holy shoppt, ist, welche Geschmacksrichtungen und Drinks im Allgemeinen so eure persönlichen Holy-Favoriten sind. Lieber Energy oder Iced Tea, Milkshakes oder Hydration? Und wenn ja, welche Sorten? Also schreibt uns das gerne mal auf Spotify in die Kommentare oder bei Instagram, ganz wie ihr wollt. Alle Infos zu Holy, zu unseren Partnern, zu den neuen Drinks und Produkten bekommt ihr natürlich wie gewohnt in unseren Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ja, André, ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere ZuhörerInnen eigentlich vermutlich alle schon mal Anaconda gesehen haben. Kannst du dich noch erinnern, als es bei dir das erste Mal der Fall war, hast du den damals schon irgendwie sehen können, als der auf VHS oder DVD oder so rauskam? Oder erst später?
Ich war im Kino, Bruni.
Ah. Oh.
Das war doch mein Highlight der 90er.
Stimmt, das hast du schon mal erzählt.
Das habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich es schon mal, ich glaube schon im Podcast, an anderen Stellen irgendwie, als wir andere Themen hatten, vielleicht mal in so einer Jubiläumsfolge oder so. Ich wollte unbedingt Anaconda sehen. Das Ding wurde damals, wir haben gerade schon drüber gesprochen, so, die Marketingmaschine war riesig, weil es war halt ein Blockbuster-Film. Und ich habe damals noch hier, ich weiß nicht mehr, wie hieß die Pro7 Kinosendung in den 90ern?
Oh, ich weiß nicht.
Mit Steven Gätchen halt damals noch.
Oh, hat der damals das schon gemacht?
Ja.
Hat der nicht noch, also ich war, also
das war immer Steven so,
Gätchen habe ich bei Sam gesehen.
Das war, das hat er damals schon gemacht. Das war so eine, bin ich mir zumindest zu 99% sicher, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann habe ich wirklich ein komisches Gedächtnis. Das war immer so eine ganz kurze Kinosnippet-Sendung, so 15 Minuten, wo sie immer so einen Film gehighlightet haben, der gerade halt steil geht irgendwie, der gerade irgendwie im Fokus ist. Und auf jeden Fall, da war halt Anaconda damals. Und dann haben sie halt auch so, da gab es halt dann so ein Featurette, das haben sie dann halt gezeigt, wo sie halt die Effekte hervorgehoben haben, haben auch so ein bisschen Behind the Scenes schon vor dem Kinostart. Deswegen, man hat dann schon relativ viele Szenen auf der Stange auch gesehen, weil das in diesem Featurette schon drin war, obwohl der Film noch nicht mal gestartet war, und haben dann schon gezeigt, wie die Effekte gemacht wurden, wie dann eben von Pre-Production zu Post-Production, ne, dass dann irgendwie Jennifer Lopez davor quasi nichts wegläuft und sie gezeigt haben, wie sie eben alles aufwirbeln und dann die Schlange halt digital einsetzen. Ich war natürlich komplett fasziniert. Und das hat bei mir so gut funktioniert, dass ich so ultra hyped auf diesen Film war. Und dann kam halt der Trailer und so, und dann kam der Film halt ins Kino. Und ich bin damals, hab natürlich irgendwie meine Eltern belabert, vor allem meine Mutter, weil die war, bei der wusste ich immer, der war immer Altersfreigaben und überhaupt alles immer total egal. Danke, Mama. ich so, Mutter, hier, geile Riesenschlager, ich muss diesen Film sehen, gehst du mit mir rein? Sie war schon gewohnt so, und die so, oh, na gut, ich muss. Und ist mit mir zum Kino gegangen und dann war halt so, ja, nee, sorry, der Film ist für halt, wie gesagt, ich war halt dann so 11, 12 vielleicht maximal gerade. Und der Film war halt ab 16, als er ins Kino kam. Und ich durfte halt nicht rein. Haben halt gebettelt. Meine Mutter meinte, hier ist okay, ich bin dabei, aber die waren hart und meinten, nein, geht nicht, selbst im Kleinstadtkino.
Und dann. Der junge Mann darf sich nicht ansehen, wie Schlangen jemanden würgen, bevor er seine eigene Schlange würgen kann.
Oh, wow. Ein Gag, den Zitat. Ihr nur im Boys Club bekommt. ganz recht. Also genau das hat sie gesagt. Nein. Und dann bin ich halt sehr betröppelt nach Hause. Und dann ist ja was passiert, was ja nicht oft passiert. Der Film ist, und das, ich weiß nicht, ob du dazu in deiner Recherche jetzt auch was rausgefunden hast, der Film ist dann aber irgendwie eine Woche oder zwei nach Kinostart runtergestuft worden auf 12.
Also es würde mich jetzt auch noch mal retrospektiv, nachdem wir den Film jetzt beide noch mal geguckt haben, würde es mich gar nicht wundern, ehrlich gesagt.
Ja, und ich der Film ist dann nachträglich im Kino runtergestuft, und das muss ja flächendeckend gewesen, jetzt kann ich nur mein Kino gemacht haben, ist der runtergestuft worden auf 12. Und das habe ich halt mitbekommen oder halt zufällig gesehen, weil ich halt in dem Kino war, in der Stadt war. Und bin halt direkt wieder zu meiner Mutter und meinte, der ist ab 12. Und dann kam ich halt rein und habe tatsächlich Anaconda im Kino gesehen. Das war das Beste, was in den 90ern passiert ist, ganz klar.
Ich will an dieser Stelle wirklich auch nochmal ausdrücklich, wenn ihr jetzt sagt, was erzählt André da für einen Quatsch, dann beschwert euch bitte bei ihm. Ich kann das jetzt gerade nicht verifizieren. Also Steven Gätchen hat auf jeden Fall keine Kinosendung Ende der 90er.
Nee, war das
Ende
nicht Gätchen?
Nee, der hat dann noch fürs Radio gearbeitet. Aber ich habe herausgefunden, dass er ja Anfang der 2000er, kennst du noch Vorbojahr, dass er das moderiert hat, diese Sendung, wo Stars irgendwie im Mittelmeer auf so ein komisches Vor ausgelassen wurden und irgendwie Spiele machen mussten. Das hat er moderiert. Aber
okay, dann,
hat er
dann
also es gab, glaube ich, eine ProSieben Kinosendung, aber nicht
mit. Also es war auf jeden Fall ProSieben Kinosendung. Okay, dann vergesst es bitte, dann sorry. Ich dachte echt, ich hätte schwören können, dass das wäre von ihm gewesen. Aber es war halt immer so eine kurze Kinosendung, wo sie halt immer so einen Film gehighlightet haben, jedenfalls. Auf jeden Fall habe ich dann Anaconda im Kino sehen können, doch noch, und das war das Schönste, was jemals passiert ist in den 90ern.
Sehr gut. Dann wollen wir den Leuten mal noch mal kurz zusammenfassen. Heute war wirklich, glaube ich, jeder, der diesen Film kennt. Ganz kurz, André, noch mal die Zusammenfassung der Storyline von Anaconda.
Ein Filmteam nimmt auf der Fahrt auf dem Amazonas Paul Cerrone auf, der sich als ortskundiger Jäger ausgibt. Langsam übernimmt er die Führung auf dem Schiff und befährt zweifelhafte Abkürzungen. In Wirklichkeit will Paul eine riesige Schlange erlegen und lockt daher die unwissende Crew immer tiefer in das Gebiet des mörderischen Reptils. Als sie ihn durchschauen, ist es bereits zu spät und es beginnt ein mörderischer Kampf zwischen der Schlange, dem Jäger und dem Filmteam.
Ja, genre-technisch simpel, ist ein Tierhorrorfilm oder von mir aus auch Monsterhorrorfilm, kann man auch sagen, weil es ist ja letztendlich keine realistische Darstellung eines Tiers, also es überschneidet sich sozusagen so ein bisschen, also man kann auch sagen, es ist ein Creature-Feature. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,3 von 5, auf der IMDb eine 4,9 von 10. Der Film kam am 11. April 1997 in die US-Kinos, hatte dort eben Box-Office-Konkurrenz von Der Dummschwätzer mit Jim Carrey, Mord im Weißen Haus mit Wesley Snipes, Volcano, auch ziemlich cooler Film. Obwohl, so gut ist der, glaube ich, gar nicht mehr. Aber ich kann mich irgendwie... Da gab es doch auch dieses... Das war, kennst du noch die Zeit der Filmduelle? Volcano versus Dante's Peak?
Ja, ja, ja. Wo immer wirklich ein bisschen hier wie bei Anfang des Jahres mit Immaculate und Last Omen.
Ja, genau.
Also zwei Filme mit komplett ähnlichem Setup gleichzeitig ins Kino kommen, ja.
Ja. Dann The Saint noch, ich glaube, der war mit Val Kilmer, wenn ich mich nicht ganz irre, auch ganz cool. Und in Deutschland kam der genau in diesem besagten Sommer am 17. Juli 1997 in die Kinos, war also quasi ein echter Sommerblockbuster. Hat 45 Millionen Dollar gekostet und damit 136 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, ist aktuell bei Prime Video im Abo, wenn ich es richtig gesehen habe. Ansonsten, falls ihr den für eure Sammlung haben wollt, die deutsche Blu-ray ist, glaube ich, schon sehr lange out of print, aber es gibt, und das könnt ihr auch auf dem deutschen Amazon kaufen, von 88 Films aus UK gibt es die Anaconda Collection, kriegt ihr für 30 Euro alle vier Teile. Ist eigentlich ein ganz guter Deal.
Der Film Anaconda ist gerade nicht im Prime-Abo, nur zum
Info. Hey, es wurde mir gestern angezeigt.
Ich hatte extra mich nochmal geguckt, weil ich habe ihn mir jetzt auch nochmal geliehen.
Ach so.
Weil ich
und dann zeigt er das bei Prime verfügbar.
Weil ich ihn jetzt auch nicht zur Verfügung hatte. Es gibt ihn halt im Home of Horror Movie Cult Abo, aber nicht im normalen Prime Abo. Nee, nee. Ja, guck, weil ich hatte jetzt auch gestern meinen Disc halt nicht parat, weil ich halt wie gesagt nicht zu Hause bin und muss ihn auch nochmal leihen extra.
Ah, jetzt weiß ich warum. Ich habe tatsächlich gerade, shame on me, dass ich es nicht wusste, ich habe den Movie Cult Channel gerade abonniert, weil es den für 1 Euro gab. Und deswegen wird es mir angezeigt bei Prime verfügbar sofort ansehen. Ah, verstehe. Dann Korrektur an dieser Stelle. Der Film läuft 89 Minuten, hat eine PG-13-Freigabe in Deutschland, eine FSK 16. Content-Note würde ich sagen, klar, Gewalt an Tieren, dort wird zum Beispiel ein Affe getötet, es wird natürlich auch Gewalt an Schlangen ausgeführt. Ich glaube, ein Hund wird zumindest offscreen am Anfang getötet. Wer Schlangenphobie hat, sollte den Film auf keinen Fall gucken. Und es gibt auch zumindest in der Eröffnungssequenz eine Andeutung von einem Suizid. Mehr wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber es ist ja auch schon relativ viel.
Ja, leichter sexueller Übergriff, wenn man es werten möchte, durch den Hauptbösewicht einmal, aber wirklich ganz nebenbei nur. Das ist, glaube ich, auch keine Content-Note wert.
Was mich überrascht hat, ist, dass der Film, und deswegen, das passt halt zu deiner, ich stelle sie mal in Anführungszeichen, Erinnerung, dass der Film eine Kino-Herabstufung bekommen hat von der FSK, würde zumindest passen, weil der Film ist ja echt ziemlich zahm, ne? Das muss man schon so sagen. Also, das ist so einer der, ich sag mal, unbrutalsten Horrorfilme, die wir, glaube ich, je hier besprochen haben. Das wird mir jedes Mal wieder bewusst, wenn ich den Film sehe, aber zwischendurch vergesse ich das tatsächlich immer, dass der doch wirklich sehr zahm ist. Also klar, da wird auch ein Mensch verschluckt, aber es gibt jetzt, keine Splatter-Szenen oder sowas. Also zum Beispiel der dritte Teil, der ist super scheiße, aber das ist der einzige Teil, der richtige Gore-Szenen hat, wo also wirklich auch Arme und Beine und Köpfe abgerissen werden und auch Gedärme und sowas zu sehen sind. Und hier hast du ja, sagen wir es mal so, es fließt, glaube ich, nicht wirklich Blut.
Es ist ja halt immer dieses Zerdrücken, Ersticken, natürlich diese Szene, wo John Voight ausgespuckt wird. Also ich finde ihn schon trotzdem sehr düster. Also ich fand ihn für 12 auch rückwirkend, muss ich sagen, ist schon nicht ohne. Also er hat zwar auch deutlich Abenteuerfilm-Vibes, die auch für einen 12-Jährigen, glaube ich, okay sind. Aber er ist schon düster und der Antagonist ist extrem böse und es werden halt quasi Leute einfach so als Opfer einfach, also Tode werden so billig und richtig in Kauf genommen. Also er ist schon nicht ohne, sage ich mal. Auch wenn er grafisch jetzt nicht wirklich, wirklich was zu bieten hat, das stimmt.
Du hast da schon wieder ein paar Schlagwörter gesagt. Ich ahne schon, dass das wieder so eine Deep-Blue-Sea-Diskussion heute wird. Ich befürchtete es.
Das wird's generell.
Ja, ja. Von wegen Abenteuer-Feeling, düster. Und ich so, meine Notizen so, ja, überhaupt nicht düster. Abenteuer-Feeling kommt überhaupt nicht auf.
Aber es wird gut.
Das wird gut, ja. Regie geführt hat hier Luis Llosa. Er ist ein peruanischer Regisseur, der hatte seine ersten Schritte in der Karriere im peruanischen Fernsehen gemacht, ist dann durch die Roger Corman-Schule gegangen, ehe er dann in einen ziemlich kurzen Action-Run in den 90er Jahren hatte mit Filmen wie The Specialist, mit Sylvester Stallone, mit Sniper und eben Anaconda. Es war so, dass das ursprüngliche Drehbuch von Hans Bauer geschrieben wurde. Eigentlich ging es in seinem Skript um 6 College-Twins, die auf Schatzsuche waren im Amazonas, beziehungsweise am Amazonas-Fluss und dabei auf eine Schlangenfamilie treffen. 3 riesengroße Anacondas und der Film sollte deutlich eleganter sein, als es dann geworden ist. Zitat des Autoren Hans Bauer, der sollte nicht so dumm und plump sein, wie das, was später daraus geworden ist, und auch deutlich düsterer sein. Und das wurde quasi dann völlig über den Haufen geworfen durch diverse Rewrites. Also ich glaube, die finale Drehbuchfassung besteht zu 90% aus Material von Autor Mark Haskell Smith, der aber keine Credits dafür bekommen hat, für diese Rewrites, auch sehr mal typisch sehr Hollywoodhaft wieder. Also die ursprüngliche Version von Bauer, die ist da nicht wiederzuerkennen in Anaconda. Er hat gesagt, er gönnt dem Film den Erfolg, aber für ihn war das nichts, was mit seinem Roman zu tun hatte. Und er hatte dann später einen Writer's Cut angefertigt sozusagen und diesen als Roman veröffentlicht. Und da kann man dann nochmal nachlesen, wie das hätte eigentlich sein sollen. Ja, André, wir haben es vorhin schon gesagt, solche Stars wie hier in diesem Film mitspielen, das sieht man heutzutage eher selten in solchen Produktionen. Ne? Wir haben The Mac zum Beispiel als Ausnahme genannt, aber das ist hier schon sehr... Ja, drücken wir es mal so aus. In den 90er Jahren wurden manchmal Leute in so Projekte reingeworfen, die eigentlich vielleicht sogar damit Promo für andere Sachen machen wollten oder sollten, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Ich meine, wir haben hier 2 absolute Musik-Superstars an Bord, ne? Jennifer Lopez, klar, war damals erst auf dem Weg dorthin, sowohl im Filmbusiness als auch im Musikbusiness ein Superstar zu werden, aber ist es ja auch heutzutage und war es ja auch kurz danach schon. Ich weiß so, kinotechnisch hat mich immer bei ihr Out of Sight interessiert. The Cell haben wir ja auch schon im Podcast besprochen, U-Turn, und hat natürlich auch in zahlreichen Komödien mitgespielt und ist jetzt auch immer noch im Filmgeschäft aktiv, jetzt keine großen Hits mehr gehabt. Viele Filme von ihr sind, glaube ich, auch gefloppt in letzter Zeit und sie ist jetzt ja eher wieder durch diese zwischenzeitlich wieder aufgekeimte Ehe mit Ben Affleck nochmal ein Tabloid-Thema gewesen. Aber Jennifer Lopez, ich glaube, da sind wir uns einig, ist ein Megastar und die so hier zu sehen im Film ist auch immer wieder interessant, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie du schon sagst, ich meine, das sind Darstellende, die heute Superstars sind, die damals halt noch nicht auf dem Stand waren, aber sie so gebündelt natürlich in dem Film jetzt auch zu sehen nochmal, der ist halt so ein Tierhorror-Ding ist, das ist schon sehr, sehr lustig, auf jeden Fall. Und Lopez, ja klar, ne, also sie war damals schon bekannt und ich gebe dir vollkommen recht, natürlich ist das auch eine Promo-Casting-Entscheidung. Du hast halt Leute, die Musik auf die Musik stehen, gucken sich vielleicht den Film an. Die Leute, die den Film gucken, Jennifer Lopez, das befruchtet sich ja gegenseitig, ne? Bei Ice Cube ja genauso. Deswegen, das sind auf jeden Fall Casting-Entscheidungen, die auch viel mit Promo-Moves zu tun haben, ganz klar.
Und ich meine, wir sind ja heute im Boys Club, deswegen können wir da ja auch offen drüber reden. Ich muss gestehen, wir haben uns den Film damals echt häufig reingezogen und das hatte tatsächlich nur Jennifer Lopez als Hauptgrund. Also, weil sie ja auch typisch, auch so eine typische Entscheidung für diese damalige Zeit, dass sie natürlich, so wie man das im Dschungel eben macht, die ganze Zeit nur so einen Tanktop trägt und keine Unterwäsche drunter. Und das war für uns dann, als ich den Film gesehen habe, also so 2-3 Jahre später, dann wirklich pubertierende Jungs. Huiuiui, sag ich mal.
Ja, ja, schon, absolut.
War schon ein Highlight. Ansonsten haben wir Ice Cube hier, der war ja auch schon vorher einer der größten Musikstars überhaupt, sowohl mit seiner Solo-Rap-Karriere als auch natürlich als Mitglied von NWA. Hat tatsächlich den Spagat eigentlich ganz gut geschafft in die Schauspielkarriere, so, ne, hat ja Friday natürlich war, ist glaube ich auch zu der Zeit Mitte der 90er Jahre für viele Teenager, vor allem die gerne Substanzen zu sich genommen haben, ein ziemliches Highlight gewesen.
Ja, ja, aber absolut.
Hat ja später auch in den 21 Jump Street Verfilmung mitgespielt. Ghost of Mars natürlich von John Carpenter. Ist auf jeden Fall jemand, den ich sehr gerne sehe. Und es passt halt in die Zeit, André. Ne? Wir haben ja, wenn wir zum Beispiel an Halloween Age 20 denken und an Deep Blue Sea mit LL Cool J, ne? Also da haben sich Snoop Dogg, haben wir ja gerade erst vor ein paar Wochen gehabt mit Bones. Also gerade so diese Classic-Rap-Superstars, die haben eben auch fast alle irgendwie eine Schauspielkarriere hingelegt. Ne?
Absolut. Und es ist halt, sie haben gute Verknüpfungen eben gefunden. Also jetzt, das hier sticht vielleicht sogar so ein bisschen raus oder fällt ein bisschen raus, aber krass was wie Friday natürlich, ne? Oder so eben alle Filme, die so ein bisschen auch reinspielen in das Rap-Milieu, ja. Ne? So ein bisschen Hip-Hop, bisschen Hood, bisschen Drugs, so, das passt ja natürlich perfekt. Aber selbst ja auch in 21 Jump Street und so hat er ja auch eine gute Figur gemacht. Also ich finde ihn auch sehr, sehr cool als Schauspielenden. Aber das ist natürlich eine dankbare Verknüpfung, wie gesagt, gerade auch, weil du die Fanbases dann natürlich zusammenführen kannst.
Ja, auf jeden Fall. John Voight, weiß jetzt nicht, ob der damals Leute noch ins Kino groß gelockt hat, ist ja heute auch schon, ich glaube, 86 Jahre alt oder so. Und viele kennen ihn vielleicht sogar nur noch als Dad von Angelina Jolie, aber war wirklich mal ein großer Schauspieler, hat viele große Filme teilweise erst zu dem gemacht, was sie dann wurden. Deliverance zum Beispiel, Runaway Train, Midnight Cowboy, aber auch später schon, im späteren Verlauf seiner Karriere, Heat, Ali von Michael Mann, Pearl Harbor, hat ja auch einen Oscar gewonnen mal und war wirklich mal ein begnadeter Schauspieler. Heutzutage fällt er eher auf durch, jetzt muss ich mich wieder ins politische Nest setzen, fällt eher durch zweifelhafte Botschaften auf, die er da geäußert hat in den letzten Jahren, ist ja auch zusammen mit Sylvester Stallone und Mel Gibson als Sonderbotschafter für Hollywood von Donald Trump ernannt worden und das sagt dann, glaube ich, auch schon vieles aus, ohne dass ich dazu noch ein paar Worte hinterlassen muss. Owen Wilson ist immer wieder cool zu sehen, auch in so frühen Rollen, wie ich finde. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Ist für mich ein ziemlich unterschätzter Schauspieler. Also ich bin das erste Mal so richtig aufgefallen, ist er mir bei das war schon relativ spät, weil ich dachte mir, es ist halt so ein Dödel-Schauspieler, ne? So wenn man so an Zuländer und sowas denkt. Ja. Aber dass das ein richtig guter Schauspieler eigentlich auch sein kann, ist mir bei der Woody Allen-Verfilmung von Midnight in Paris zum Beispiel aufgefallen. Das war ja schon Anfang der 2010er und eben dann auch durch die Dauerbesetzung in den Wes Anderson-Filmen, ne? Royal Tenenbaums, Fantastic Mr. Fox, Grand Budapest Hotel und so weiter. Der kann das eigentlich und ich finde, sein unterschätztester Film, und ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ich weiß, wie heißt der denn bei uns? No Escape heißt der. Da spielt er mit Pierce Brosnan, irgendwie Amerikaner, die gerade in irgendeinem südasiatischen Staat sind, wo gerade irgendwo eine Bürgerrevolution ausbricht und die irgendwie versuchen müssen, aus diesem Chaos da rauszukommen, während da quasi das Militär vom Staat gegen die Revolutionäre kämpft. Und das ist ein richtig cooler, super spannender Film. Ja, No Escape, wie heißt der denn auf Deutsch? Bin ich gerade blöd? Der heißt auf jeden Fall anders. Kannst ja mal bei Letterboxd eingeben,
ich habe ihn schon. Ich weiß aber auch nicht, wie der auf Deutsch hieß.
Ich klicke mal auf Amazon.de, mal gucken, ob dann...
Ich glaube, der heißt No Escape auch bei uns. Ja, heißt auch bei uns No Escape.
Ja, okay.
2015.
Ja, den, also wer den nicht kennt, der ist richtig cool. Richtig super spannender, knackiger Action-Thriller, der ist richtig gut. Und da ist.
Ja, ich mag Owen Wilson eigentlich auch. Es steht und fällt bei mir mit den Rollen immer. Weil du hast halt eben genau diese ganzen Komödien eben, ne? Auch gerade diese ganzen vier Meet the Fockers-Sachen und keine Ahnung. Und hier, ne, Meet the Parents, Meet the Fockers, die ganzen Geschichten, natürlich Zoolander, hier ist Starsky Hutch. Er geht mir in vielen Rollen auf den Sack. Das liegt aber halt nicht an ihm, sondern an den Rollen, die für ihn geschrieben werden. Ich mag ihn aber als Schauspieler per se, mag ich ihn eigentlich auch. Er war ja auch hier in das Geisterschloss, ne? The Haunting ist er ja auch. Also wir hatten ihn ja auch schon im Podcast hier. Ich mag ihn auch in manchen Rollen, aber in vielen Rollen geht er mir ein bisschen auf die Nüsse, muss ich sagen, leider. Ja, das liegt aber, wie gesagt, eher an den Filmen und den Rollen. Aber auch gerade in den Wes Anderson Sachen finde ich ihn auch super. Deswegen, also ich sehe ihn schon gern.
Ich mag eigentlich den Synchronsprecher Philip Moog eigentlich ganz gerne, aber ich finde, bei Owen Wilson nimmt er irgendwie, da lässt die Philip Moog Synchronstimme irgendwie Owen Wilson teilweise schlechter darstellen, als er eigentlich ist in vielen Filmen, habe ich manchmal das Gefühl. Das passiert ja manchmal. Und gerade früher, also auch so zur ersten Hochzeit von Owen Wilson, hat man halt Filme ja noch synchronisiert in der Regel geguckt, jetzt also zumindest in unserem Alter. Und da ist mir das immer ein bisschen negativ aufgestoßen. Aber ja, ansonsten haben wir Eric Stoltz noch. Kennt man natürlich auch, hatten wir hier im Pod, haben wir die Fliege 2 hier besprochen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, da hat er die Hauptrolle gehabt. Some Kind of Wonderful natürlich, Ende der 80er Jahre, war auch mal ein Star in den 80s, ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und Carrie Wurer haben wir sogar schon zweimal im Podcast gehabt, Iraq Attack und Best Worst Sequels, The Hitcher 2. Returns. War auch sehr gut. Und am Anfang haben wir natürlich auch noch einen kurzen Auftritt von Danny Trejo. Ja, also
The Fly 2 war übrigens Folge 122 von uns.
Sehr guter Hinweis. Ja, eigentlich ein zumindest namhafter Cast, kann man nicht sagen. Muss sie aber an der Stelle auch schon mal sagen, das war jetzt nicht unbedingt förderlich für den Film, finde ich. Die Leute, die hier mitgespielt haben.
Würde ich nicht unbedingt mitgehen.
Okay.
Ich finde die Zusammensetzung des Casts irgendwie für die Figuren, die sie dann auch erfüllen sollen, eigentlich relativ passend sogar. Aber das, Tobias Cast.
Ja, genau. Das, also da gebe ich dir zumindest schon mal recht, das passt, weil das sind Klischee-Rollen und da passen diese Schauspielenden eigentlich auch ziemlich gut
genau
zu,
das.
Aber ich finde, die spielen halt nicht besonders gut.
Nee, also das,
wenn, da gebe ich dir recht. Ice Cube schon für mich der beste Schauspieler in diesem Film ist, heißt das schon viel aus.
Der beste ist für mich John Voight, aber er ist auch so drüber, dass der Rest halt da gar nicht rankommen kann, weil er so übertreibt.
Notiz von mir, schon mal Teaser, John Voight zieht den ganzen Film komplett in den Abgrund.
Ich merke schon. Aber das wird gut, oh, das ist gut.
Aber bisher sind wir so friedlich. Ich glaube, das kriegen wir auch friedlich zu Ende heute. Auf jeden Fall sollte der Film tatsächlich ziemlich gruseliger sein. Man hat sich dann aber stattdessen ein paar andere Vorbilder genommen. Zum einen, und das erkennt man tatsächlich ganz gut, wenn man die Filme auch so mal ein bisschen nacheinander guckt. Zum einen Tremors als Vorbild, wie eben lustige, humorvolle Monster-Action ohne viel Handlung mit viel Entertainment funktioniert. Das hat Tremors damals so ein bisschen als Blaupause dargestellt, wie auch Figuren in solchen Filmen funktionieren, wie der Aufbau sein muss und vor allem auch mit dieser Devise, dass der Film lustig sein darf, aber dass man mit den Figuren über die Situation lacht und nicht, wie das später in den Trash-Filmen von Sci-Fi und Asylum der Fall war, dass man über die Figuren und über den Film lacht, sondern eher mit. Und natürlich auch, André, wir haben ihn hier im Podcast gesprochen, natürlich Kongo, der damals nach Jurassic Park auch ein großer Sommerblockbuster war, ein großer, erfolgreicher. Und da dachte man dann wirklich, okay, wir schicken jetzt alles und jeden in den Dschungel, von egal welche Tiere, egal welche Rapper oder Schauspielerinnen, den Dschungel kommen jetzt alle und wir schaffen es auf jeden Fall mit Monstern, die Leute zu begeistern. Also Kongo war da, glaube ich, vielleicht nicht qualitativ, aber auch von der Art und Weise, wie so ein Film zu funktionieren hat, ein großes Vorbild, würde ich
Kongo
sagen.
Kongo mag ich auch richtig gerne immer noch, ja.
Ja, das ist auch. Vor allem die Szene im Flugzeug mit dem, ja, die Leute erinnern sich an unsere Episode. Ja, am Anfang erklärt uns eine Textklappe kurz, wie krass eigentlich Anacondas sind. Und dann dachte ich so, also das gucke ich jetzt mal nach, also wie krass Anacondas wirklich sind. Weil ich meine, klar, wir wissen es, im Film ist es natürlich komplett übertrieben dargestellt. Und ich werde auch im Laufe unserer Besprechung hier noch ein paar Sachen anmerken, dass das natürlich nicht der Wahrheit entspricht, wie es hier im Film dargestellt wird. Wir sehen dann am Anfang so diese Credits, da werden die Namen eingeblendet. Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight. Darüber läuft so eine Native American Flöte, nenne ich sie mal. Diese typische, man kennt sie aus diversen Einkaufspassagen deutscher Großstädte. Ja, es wird tatsächlich Native American Flute heißt sie heute, wenn man das richtig ausdrücken will. Aber wir kennen sie alle aus diversen Einkaufszonen in Deutschland, der Großstädte der 90er und 2000er Jahre. Und da habe ich mir direkt gedacht, okay, wir sind hier auf jeden Fall mitten in den 90er Jahren und alles an diesem Film am Anfang will mir das auch nochmal bestätigen. Und dann, André, haben wir diese Eingangssequenz mit Danny Trejo dort auf seinem Steakhaus auf dem Amazonas. Das wird angegriffen von irgendwas Unbekanntem. Wir sehen es nicht genau. Dann sehen wir in Zeitlupe, wie dort die einzelnen Schrauben aus seiner Behausung dort aus den Brettern rausfliegen. Aber wir sehen nicht, was die Gefahr ist. Und am Ende muss es so schlimm sein, dass Danny Trejo sich eine Kugel in den Kopf jagt. Und also das muss ja grausam sein, was er da gesehen hat. Aber wir als Zuschauer erfahren das noch nicht. Obwohl wir wissen, dass der Film Anaconda heißt.
Ich hatte auch tatsächlich, das wusste ich gar nicht mehr, ich hatte im Kopf, dass Trejo gefressen wird am Anfang. Aber nein, man sieht ja die Schlange noch gar nicht. Das hatte ich nicht mehr im Kopf, das wusste ich nicht mehr. Dass er sich erschießt, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, er weiß auf jeden Fall, was ihm blüht, wenn er es nicht tut. Also das scheint schlimmer zu sein als eine Kugel in den Kopf.
Das ist auch so, diese Eingangssequenz, das ist wirklich so auch komplett 90s, ne? Also du merkst, irgendwas super Krasses passiert, aber du bekommst es noch nicht gleich zu sehen. Es wird erst alles ein bisschen angeteasert und so weiter. Lustigerweise macht der Film das dann relativ rasch anders. Ne? Also man denkt so, okay, das ist bestimmt wieder Weiße Hai. Wir sehen erst irgendwie ab der Hälfte des Films mal eine Schlange hier in dem Sinne. Macht der Film dann doch wieder komplett anders, aber am Anfang könnte man das zumindest irgendwie noch denken. Ja, der Film wurde in Brasilien on location gedreht, teilweise auch in Los Angeles im Studio. Ich finde, das sieht man tatsächlich. Also ich finde, man kann sehr gut die Szenen sehen, die tatsächlich im Dschungel spielen und die Szenen, die sie dann eben mit künstlichen Pflanzen und so weiter irgendwo nachgedreht haben. Ja,
finde ich auch.
Da hat einen sehr künstlichen Look teilweise, ne?
Ja, ja, absolut. Also ich sag nur so Wasserfall und Steine klettern und so, ne? Da siehst du irgendwie, das ist alles Pappmaché.
Ja. Und dann sind wir jetzt wieder bei den Schauspielenden und bei den Figuren. Ich finde, das ist eines, ja, da kann man sich immer drüber streiten. Ich finde immer das schwierig zu beurteilen irgendwie, weil du wirst jetzt gleich sagen, ja, aber das macht den Film wahrscheinlich irgendwie auch aus oder diese Art Filme, weil das ist, kannst du stellvertretend eben auch für Deep Blue Sea und Co. zum Beispiel dann sagen. Aber ich weiß nicht, ob das aus heutiger Perspektive, wenn ich jetzt eben auch schon, ne, also ich gucke den Film jetzt anders, als ich ihn vor 25 Jahren gesehen habe einfach. Und dann fällt mir eben schon auf, dass diese Figuren halt alles, diese klischeehaften, abgeklatschten Figuren sind. So, jeder hat einen Charaktertrait und der geht meistens nicht darüber hinaus zwischen entweder notgeil oder du bist die Hübsche an Bord oder du bist der Klugscheißer an Bord und du bist der absolute Bösewicht und zeig das bitte auch mit jeder einzelnen mimischen Ausführung, die du hast, dass du der absolute Bösewicht bist und so. Und der zwielichtige Typ, Matteo, ne? Du hast den Film ja auch jetzt erst vor ein paar Stunden gesehen.
Ja.
Matteos Blicke immer die ganze Zeit so, irgendwas hacke ich aus, ich hab was im Schilde. So. Und das kann heutzutage, ey.
Und boah. Die beiden Figuren, ich glaube, die kennen sich, die gucken sich die ganze Zeit
so. Ja, ja.
Das. Ja, ja, klar.
Das ist so, und das geht heute für mich über keine Kuhhaut mehr. So. Und die Figuren handeln teilweise auch komisch, machen die dümmsten Sachen, sind halt wirklich die dümmsten Kerzen auf der Torte, sag ich mal. Also das ist, weiß ich nicht, irgendwie so eine Figurenzeichnung, wie gesagt, ich weiß, das gehörte damals dazu und hat irgendwie auch den Reiz ausgemacht von solchen Filmen, aber so jetzt in der Nachbetrachtung muss ich sagen, glaube ich, man hätte einen besseren Film machen können mit ernsthafteren Figuren oder mit Leuten, die ich ernster nehmen kann und mit denen ich dann letztendlich auch mehr empathieren kann.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Mir ist jetzt auch beim Schauen wieder aufgefallen, ich glaube, das wollte man gar nicht, ist meine Meinung nach. Also der Film schreit halt Unterhaltung. Der Film schreit, wir haben gar kein Konzept, wir wollen nur Monsterspaß. Und die Figuren, wie du sagst, sind auch genau so geschrieben. Da kommt der erste Gag nach 2 Sekunden, die Figuren... etablieren sich selbst auch gleich so. Ja, da kommt dann hier, wie heißt da, die Filmfigur mit den Koffern direkt an. Hier unser Weintrinker.
Der Moderator?
Ja, genau.
Ja, ich weiß gar nicht, wer heißt, Whitesmith oder irgendwie so.
Ja, Wentworth oder irgendwie sowas. Irgendwie ja. Kommt gleich halt an mit Koffern, die geschleppt werden müssen und sagt auch gleich, Vorsicht, Vorsicht, hier ist mein teuerster Wein drin und so, ne, und spielt dann an Bord nur Golf auf einem 3-Quadratmeter Schiff irgendwie und on Wilson und die Kamerafrau irgendwie nur am Rumschnackseln.
So, dieser Satz, ich glaube, es ist sogar sein erster ganz Film, wo er sagt, sag mal, macht dich der Dschungel auch so geil wie mich? So, ich
dachte, nee, oh, das ist der Gott. Zweite Satz. Nee, das kommt ein bisschen später. Das ist gleich irgendwie, aber trotzdem, er sitzt da am Anfang, sie kommt an. Das ist nämlich genau dann, wenn der Moderator ankommt. Und er drückt ihr doch aber trotzdem auch gleich irgendeinen sexistischen Spruch. Das ist ja sein allererster Spruch, ist auf jeden Fall gleich irgendwas total Dummes. Das meine ich halt. Die Figuren werden direkt eingeführt und sie bleiben halt den ganzen Film über so. Aber das ist halt so auf die Nase, dass ich mir schon wieder dachte, ja, aber genau das will der Film. Der ist so stumpf, weil er halt einfach, ja, er will schon darauf einleiten. So, erwarte hier bloß nichts über Stumpfniveau. Es ist albern und es ist quatschig. Ich bin aber wieder gut reingekommen damit einfach direkt, weil ich wusste so, ah ja, okay, das stimmt, das war der Klischeehaufen vor dem Herrn.
Also ich verstehe das auch. Das habe ich ja eben schon angedeutet. Also ich verstehe auch, deswegen gebe ich dir vollkommen recht, das haben die natürlich so geschrieben. Man hat eben auch das Gefühl, das sind gar keine Menschen so in dem Sinne, die dort sind. Das sind einfach wirklich diese
Das sind ja, wandelnde Klischees.
Ja, genau. So wandelnde Klischees, als ob du quasi die Schauspieler dahingestellt hast, ohne ihnen zu sagen,
genau.
Du hast das und das zu denken oder deine Emotionen, sondern so macht mal einfach, was ihr wollt.
Ich glaube, viele im Cast spielen sich so ein bisschen selbst.
Ja. Ich meine, Ice Cube kommt rein, sein erster Satz ist: Today is a good day. Okay, ich hab's verstanden, cringe, das ist dein größter Hit. Danke, dass du es mir nochmal sagst. So.
Ja. Ne? Viele aus dem Cast spielen einfach sich selbst, weil sie genau wissen, in was für so einem Quatsch sie waren. Und haben einfach eine gute Zeit. Und irgendwie funktioniert das bei mir.
Du erkennst übrigens auch bei dem Moderatoren-Typen dort auch wieder die Überreste von Jurassic Park, die da drin stecken, weil der halt komplett so redet, so handelt und auch so gekleidet ist wie der Versicherungstyp
aus Jurassic Park. Das sieht aus, als ob er von T-Rex auf der Jurassic Park-Toilette weggefressen wurde und auf das Boot hier in Anaconda ausgespuckt wurde.
Ja. Deswegen, der eigentliche Sinn dieser Reise ist ja, dass sie eine Dokumentation über die sogenannten People of the Mist drehen wollen. Mhm. Das ist so ein Native-Volk, was im Amazonas lebt, halt die Leute, die im Nebel hausen sozusagen. Das wird für eine ganze Zeit lang eigentlich vergessen im Film, spielt eigentlich auch nur ganz am Ende nochmal eine Rolle. Aber das ist schon ein interessanter Punkt, weil, das sehen wir uns für später auf. Wir kommen gleich nachher nochmal auf das Thema, wie viel Abenteuerfilm steckt hier wirklich drin, drauf zu sprechen. Ansonsten, wir haben es schon gesagt, Jennifer Lopez spielt hier die Regisseurin dieser Doku. Ne? Also ich glaube, wir sind uns einig und es ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Sie wurde hier nicht aufgrund schauspielerischer Fähigkeiten gecastet, sondern dient lediglich als Blickfang, weil sie eben dementsprechend auch präsentiert wird und so gekleidet wird. Wie gesagt, ich beschwere mich heute nicht darüber, habe mich auch damals nicht darüber beschwert. Andere Figuren sind da schon ein bisschen schlimmer. Eric Stoltz irgendwie, da weiß ich gar nicht, was sie gemacht haben. Am Anfang denkt man so, boah, so wie der redet, das ist ja ein richtiger Schleimer-Typ dort, so wie er ja auch sehr häufig in vielen Filmen spielt. Und dann plötzlich ist er der Love Interest von Jennifer Lopez. Ich dachte so, hä? Und dann wird er einfach komplett aus dem Drehbuch rausgestrichen.
Ist aber auch ganz schnell so ein Film raus, ja.
Ja, und liegt dann einfach irgendwie 60 Minuten vom Film einfach auf eine Trage im Boot und niemand kümmert sich um ihn bis zum Ende irgendwie.
Ja.
Und dachte so, was ist denn da passiert? Dachte ich mir irgendwie so. Aber immerhin muss man dem Film zugutehalten, dass er, und das war das, was ich vorhin meinte, so, wo man erst so denkt, okay, der Film startet langsam, zeigt uns noch nicht die Gefahren und so weiter und so fort. Aber der Film legt halt echt zügig los. Ohne lange Vorrede, nach 9 Minuten sind wir auf dem Amazonas. Es gibt kein Vorgeplänkel. Eine Minute später kommt es zum Unwetter und noch eine Minute später treffen wir auf den gestrandeten John Voight dort. Also da muss man schon sagen, also das
habe ich... Der Film verschwendet keine Zeit, ne?
Nee, also das habe ich schon deutlich unnötig länger gestreckt gesehen in anderen Filmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt, also wie gesagt, rein drehbuchmäßig ist es wahrscheinlich eine sehr schlechte Lösung hier, aber ich muss sagen, für mich als jemand, der sich hier bei so einem Film dann wirklich nur unterhalten lassen will, eigentlich perfekt, ne?
Ja, absolut. Also das sage ich ja, keine großen Vorgeplänkel, keinen Vorspann, keine unnötigen Figureneinführungen, mehr als eben einen Satz, weil mehr brauchst du auch nicht. Und dann geht's halt los. Und es wird direkt erklärt, es wird in 5 Minuten quasi erklärt, was sie da machen, für wen sie das machen, was der Auftrag ist und dann geht's halt los. Das ist super geil. Weil der Film halt da wirklich auch direkt zum Potte kommt. Du kriegst das, was du sehen willst, halt sehr, sehr zügig. Nämlich zumindest schon mal einfach, dass diese Reise losgeht. Und deswegen, ich finde den Einstieg echt da wirklich gelungen, weil er so knackig ist.
Was ich problematisch daran finde, ist, das haben wir ja eben schon angedeutet, ist, dass man irgendwie sofort merkt, dass John Voight, also beziehungsweise Paul Cerrone dort, schlechte Absichten hat. Und das, finde ich, ist ein Fehler. Also man hätte irgendwie zumindest am Anfang noch eine gewisse Ambivalenz darin reinlegen können, aber du weißt halt sozusagen nach 10 Minuten im Film, wer hier die eigentliche Gefahr sein wird. Der Film heißt zwar Anaconda, aber so wie uns hier John Voight präsentiert wird, wird der tatsächlich der Oberbösewicht sein und wird nichts Gutes im Schilde führen. Und dann, was wir eben schon gesagt haben, diese Blicke, die er und Matteo austauschen. Matteo weiß genau, ich weiß, wer dieser Typ ist. Ich weiß, was der für Motivationen, für Absichten hat. Und Cerrone guckt ihn an. Ja, und ich weiß, dass du weißt, was ich für Absichten habe. Zwinker, zwinker. Ich guck noch mal böse und lauf weiter. So. Und das ist so, das finde ich, also es raubt sehr viel an Spannung, finde ich. Also John Voight ist ja nun durchaus auch ein Schauspieler, der es zu verstehen weiß, wie man einen ambivalenten Charakter spielt, dass man vielleicht ihm am Anfang auch erst noch ein bisschen gutherzig zeigt und so weiter, aber ist er ja nicht. Er ist ja von Anfang an so ein Macho-Man dort und der befehligt alle Leute dort auf dem Boot umher, übernimmt sofort im wahrsten Sinne des Wortes das Ruder dort an Bord und gibt allen Anweisungen, erteilt Befehle, ist sexistisch unterwegs und nimmt niemanden ernst dort. Und ich finde, das ist viel zu früh im Film, muss ich gestehen.
Ja, also also definitiv von der ganzen Schauspielerei her, er hat im ganzen Film den Mundwinkel unten und guckt halt grimmiger irgendwie als alle anderen im Ganzen, als die Schlange selbst später. Von daher, ja, sein ganzes
Mimik. Im Prinzip und ist so. Er die Schlange.
Ja, eigentlich schon. Sagen sie auch später.
Ja, stimmt.
Jennifer Lopez sagt auch irgendwann so, I know how to catch a snake, und meint damit halt ihn. Lustig. Seine ganze Mimik schreit halt, ich bin böse. Er tut zwar dann noch so, sagt er so, ne, ey, danke, euch hat irgendwie der Himmel geschickt und ich war mal früher Priester und keine Ahnung. Und ach so, übrigens, ja, im nächsten Dorf kenne ich welche, die können mir dann helfen, da könnt ihr mich rauslassen. Und dann erzählen sie ja ihm, warum sie das machen mit dem People of the Mist. Und er so, ja, ich weiß, wo die sind. Ich kann euch da hinbringen. Und verspricht ihnen ja dann auch gleich, sie da irgendwie da eben was für die Rettung von seinem Boot, sie dazu für zu belohnen mit seinem Wissen quasi. Also er tut ja schon so, als will er ihnen irgendwie helfen. Und sie können ihn dann irgendwie beim nächsten Dorf dann irgendwie rauswerfen. Alles
aber easy. Das wird ja auch nach einer Minute von Eric Stoltz durchschaut, der dann irgendwie sagt, ja, aber dafür bin ich Experte. Und in der Richtung.
Ja, also dazwischen vergehen vielleicht 10 Minuten, ja, das stimmt. Also es gibt schon eine kleine Zeitspanne, wo das noch geglaubt wird. Aber wie gesagt, wir hatten dann einmal schon, er wird gerettet, ist auf dem Boot. 10 Sekunden später kommt dieser Blick von Matteo. Und selbst wenn du noch nicht ahnst, die kennen sich, dann weißt, zumindest ahnst du, Matteo weiß, dass er nicht der ist, der sich vorgibt. So, diesen Vibe hast du halt sofort. Das steht völlig außer Frage, von daher auf jeden Fall, das ist null spannend und überhaupt nicht hinterm Berg gehalten. Ja, du könntest dann noch denken, okay, vielleicht ist es ein bisschen ein ruppiger Typ, aber okay, vielleicht schmeißen sie ihn gleich wieder vom Boot, natürlich nicht. Aber genau, dann vielleicht noch 10 Minuten kommt dieser Dialog, wo er dann so eine sie sehen dann so ein Totem, so ein Schlangentotem, und John Voight erzählt halt irgendwie so eine Legende und Eric Stoltz unterbricht ihn und führt sie halt fort. Und John Voight sagt halt, das wäre eine Legende der People of the Mist. Und Eric Stoltz sagt halt dann, ja, nee, das ist aber eigentlich eine Legende von einem ganz anderen Volk. Ich kenne mich da halt aus, ne? Du bist halt hier ein Schlangenexperte. Ich bin der Native Folk Experte. Und hebelt ja damit dann schon aus, dass er halt weiß, wovon er redet. Und dann ist auch die letzte, Spannung quasi weg.
Es gibt eine geile Szene im Film, die finde ich so, so gut, weil die so lächerlich ist. Das ist später, quatscht Cerrone, also John Voight, ja, Owen Wilson noch so ein bisschen an, von wegen, hier, komm, willst du mir nicht helfen, machen wir Hälfte, Hälfte, Beute und so weiter. Und dann gibt er ihm doch so ein Buch, das ist quasi das Necronomicon der Schlangen sozusagen. Und das ist einfach so ein selbstgemaltes Buch, wo einfach nur selbstgemalte Bilder von Schlangen drin sind. Und ich denke mir so, ja, was soll denn jetzt der Erfahrungsgewinn von Owen Wilson sein? Von diesen Bildern, die aussehen wie von Kindergartenkindern gemalt.
Ja, wahrscheinlich steht neben der Schlange irgendwie 1 Million. 1,5 Millionen, 1,3 Millionen.
Das ist so lustig, wirklich. Also,
Ja, Owen Wilson ist aber auch ein Charakter, der, wie gesagt, du hast es schon gesagt, ihm macht der Dschungel geil. Also das Niveau hat er und den IQ hat er. Wenn John Voight ihm sagt, hier, wenn wir die Schlange fangen, kriegst du eine Mille, dann ist der bei 3 auf dem Schlangenbaum.
Ja, das ist, ja, mir fehlt ein bisschen Slice of Life tatsächlich dort am Anfang noch ein bisschen irgendwie, dass man einfach noch eine coole, weil auch das Unwetter, das kommt halt, wie gesagt, nach 10 Minuten, da sind die 1 Minute gerade mal auf Wasser. Ich hätte gerne, ich weiß, das streckt so ein Film dann vielleicht für manche auch unnötig, aber ich hätte noch ein bisschen mehr gute Zeit sozusagen mit den Charakteren da irgendwie auf dem Boot verbringen wollen. Irgendwie, da gibt's ein paar kleine Szenen am Anfang, als dort so ein bisschen Reggae-Musik läuft, Carrie Vura tanzt da so ein bisschen, Owen Wilson geiert ihr nach, so wie das Leben eben 1997 war, ne? So, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, so, aber passiert dann nicht. Und nach 15 Minuten, wie gesagt, gibt es eine kurze Love-Story-Andeutung zwischen Jennifer Lopez und Eric Stoltz, aber dann sehen wir auch schon die erste Schlange, die auftaucht und einen schwarzen Panther tötet. Und da erstmal Lob, die praktischen Effekte, finde ich, sind wirklich ganz in Ordnung. Da wurde ja ein bisschen, glaube ich, logischerweise mit Animatronics gearbeitet und auch mit so Latex-Schlangen halt.
Ja.
Ich finde, das ist, klar, das kriegst du heutzutage 1000-mal besser hin, ganz klar. Und das hat man auch, Stichwort irgendwie 80er Jahre, The Thing und so weiter, die Fliege, hat man auch schon 10, 15 Jahre vorher besser hingekriegt. Aber die machen Spaß, die Practicals.
Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Hier hatten wir auch schon das Thema. Also ich fand auch hier, der Reveal der Schlange ist A, finde ich, trotzdem irgendwie ein bisschen zu früh und auch nicht geil. Weil du siehst die Schlange zum ersten Mal, als sie sich halt an diesen Panther da ancreept. Und ich dachte erst, die Kamera, du siehst ja erst quasi das Anschleichen aus der Perspektive der Schlange, so ein bisschen die Evil Dead Kamera, ne, so das typische Wackelkamera
pirscht sich durch. Ja, genau, oder das, was man ja auch so aus diesem Film, diese Art, so Predator Cam, so die.
So Predator Cam, du guckst, genau. Die POV des Tieres, ja, halt.
Ja, genau.
Und dann, aber dann schneidet es schon um und du siehst sie halt so durch den Dicht so schlängeln. Ich war so, echt, da sieht man die schon? Das habe ich echt auch nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Und das ist so unspektakulär. Weil du siehst sie auch nicht richtig, also nicht die volle Länge oder so, sie ist einfach nur so ein Schlangenkopf und du bist so, ja, okay. Und dann, ne, wie sie sich halt an diesen Panther ranschleicht, ihn dann halt so entwickelt, dann genau das, was John Voight ja auch beschrieben hat, der Film steckt ja auch voller, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, so voller Amazonas-Trivia. wie gesagt, die nicht immer stimmt. Und dann zerdrückt sie eben den Panther und schleift ihn so weg und dann siehst du so ein Auge, was rausgepoppt ist, weil sie natürlich so fest zugedrückt hat, dass dem Panther das Auge rausgeploppt ist. Ja, irgendwie ein unspektakulärer Monster-Reveal in dem Film.
Ja, der auch gar nichts mit den Jagdpraktiken einer Anaconda zu tun hat, aber okay. Dann wollen es Owen Wilson und Carrie Vura im Dschungel treiben, auch wieder so eine typische Szene. Sorry, Owen Wilson, du kannst noch so geil sein, aber in so einem Dschungel, wo zig Milliarden Insekten unterwegs sind, super gefährliche Tiere und so weiter, da geht dir nicht kurz an Land, in der Dunkelheit, mitten in der Nacht, vor allem auch spärlich bekleidet und treibt es dort. Also auf gar keinen Fall. Es kommt ja auch nicht dazu, sie werden ja glücklicherweise von einem Schwein überrascht und damit meine ich noch nicht Cerrone, der kommt erst danach dazu mit seiner Waffe. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Effekten. Die Practicals, also alles, was so animatronic-mäßig ist, finde ich, geht klar. Ist heute, wie gesagt, wirkt nicht geil, aber kann man sich noch angucken. Aber es gibt dann eben auch viele Szenen mit ultra hässlichem CGI, finde ich. Das muss man sich mal vor Augen halten. Überleg dir das mal. Eine Sekunde Schlangen-CGI, und damit meinen wir nur Schlangen-CGI, haben $100,000 verschlungen. Eine Sekunde Schlangen-CGI. $100,000. Krass, das macht dir doch heute gefühlt jeder, Programmierer kann dir das wahrscheinlich in 10 Sekunden hinrotzen, diese Schlange. $100,000 pro Sekunde. Da weißt du halt auch, wo die $45 Millionen Budget herkommen, ne?
Ja, ja, absolut. Das ist wirklich krass. Und du hast ja schon, auch gerade dann zum Finale, hast du schon einige CG-Szenen. Von daher, also es ist wirklich heftig. Und ja, ich finde auch die CGI ist keine Vollkatastrophe, aber sie wirkt halt so unwirklich. Weil du siehst halt ganz, also siehst natürlich ganz klar, wo practical, wo nicht practical, aber auch das ganze Movement ändert sich. Weil alles, was practical ist, da ist die Schlange halt natürlich sehr behäbig und du hast sie dann halt zum Beispiel praktisch aus dem Wasser rausragen und sie windet sich und so, das ist halt alles dann so schnell sich halt so in Animatronik bewegen kann. Aber sobald die CG-Momente kommen, flitzt die auch mal einfach in so einer Sekunde so eine Leiter hoch, als ob sie fliegen könnte fast schon. Da siehst du halt diese unfassbaren Unterschiede. Das ganze Movement, das alles ändert sich. So halt teilweise auch die Länge, wir müssen auch gleich drüber reden. Die Länge ist einfach nicht konstant in vielen Szenen. Das ist leider wirklich nicht mehr das Gelbe vom Ei heute.
Nee. Ich finde auch, die Schlange sieht leider nicht besonders gruselig aus, ne? Also ich finde, sie strahlt, also wenn man das jetzt vergleicht irgendwie mit so Klassikern, wie gesagt, Weiße Hai, aber selbst in dem Fall auch die Blue Sea und so weiter, ich finde, da machen diese Tiere irgendwie strahlende Gefahr aus, die wirken bedrohlich, die wirken gruselig, aber diese Schlange hier, erstmal ist sie völlig inkonsistent, ne? Du hast es schon angedeutet, die entzieht sich teilweise gerade auf Landpartien sämtliche Erdgravitation, habe ich das Gefühl, und es stimmt halt einfach nicht so, diese Schlange ist halt völlig unrealistisch dargestellt, die bewegt sich hier an Land genauso schnell wie auf Wasser, was überhaupt nicht stimmt, ein Anaconda ist auf Land super langsam unterwegs und im Wasser schnell und vor allem verlässt sie das Wasser äußerst, äußerst selten, also ist teilweise eher dort unterwegs und jagt eben auch, das sind so Sachen bei, du erinnerst dich als sie mit dem Affen ködern wollen zum Beispiel. Eine Anaconda würde niemals eine tote Beute jagen dort, weil die will die selber jagen und ersticken und damit spielen und so weiter und würde nicht einfach, da liegt ein totes Tier, das esse ich jetzt, das passiert nicht.
Deswegen
und
spuckt sie den Affen ja auch dann wieder dem Moderator ins Gesicht.
Nee, das macht die Anaconda tatsächlich, dass sie also Sachen frisst und dann dort mit ihrer, naja, das will ich jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, da will ich jetzt, okay, Quatsch erzählen, aber glaube ich mit ihrer Magensäure und so, das, was am Ende auch mit John Voight passiert, so einschleimt, nenne ich es mal, und dann die lebendige Beute erstmal wieder ausspeit und dann einzeln nochmal zerlegt sozusagen. Deswegen, das ist einer der wenigen Punkte, die sozusagen realistisch dargestellt sind, aber ansonsten, du hast es ja eben auch schon, wolltest du glaube ich auch schon sagen, ist da nicht viel mit Realismus bei, was okay ist. Aber wenn du die schon unrealistisch machst, dann mach sie wenigstens irgendwie bedrohlich und gruselig. Und ich finde, das ist sie leider im ganzen Film überhaupt nicht. Also die sieht einfach mir zu, ich werde sie sagen niedlich, aber
normal aus.
Nee, auch nicht normal. Ich finde, normale Schlange sieht bedrohlich aus. Ich finde, sie haben sie scheiße überzeichnet irgendwie. Also das ist irgendwie nicht so, also sie sieht nicht mal aus wie eine Schlange.
Ja, also das ganze Unrealistische, ne, auf jeden Fall, kann man einmal als Fact-Checking auch mal ruhig mal benennen. Ist mir aber egal, letztendlich.
Wollte ich jetzt sagen, zugeben, das ne? nicht als Vorwurf,
ist, ne? Ja, genau, ne, das ist mir im Monsterfilm noch egal. Ich gebe dir aber recht, ist bedrohlich ist sie nicht. Sie sieht irgendwie halt so, sie ist so ein bisschen plain. Also sie ist so, sie haben sie ja nicht so irgendwie, sie hat keine Reißzähne und irgendwie feuerspeiende Augen. Und sie ist also nicht komplett halt drüber, wie so ein richtiges Monster-Monster. Aber sie sieht auch nicht so richtig, ja, wie gehässig, giftig, was auch immer aus. Also sie ist einfach ein Schlangenkopf. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Also sie ist als rein als in ihrer Erscheinungsform ist sie nicht gruselig oder bedrohlich. Das, was sie tut, ist dann halt bedrohlich. Also wenn sie zum ersten Mal irgendwie da Matteo im Wasser da zermatscht und zerdrückt und so, von ihrer Handlung her, dann hast du halt den Effekt. Aber rein, wenn sie nur auftaucht, ist so, ja, okay, Schlange.
Ja, es ist so der Moment, wo das Monster sozusagen zu sehen ist zum ersten Mal und du denkst, wow, krass. So wie zum Beispiel beim weißen Hai, ne? Weil der weiße Hai sieht einfach ähnlich aus wie ein echter weißer Hai und da hast du einfach Schiss. Aber du denkst, hier taucht die Schlange auf und denkst so eher, ha, wie cool. Aber eine nicht Schlange. So, wow, krass.
Außer du hast jetzt vielleicht eine Schlangenphobie, dann denkst du vielleicht nicht so, cool.
Ne? Also das ist nichts, wo du irgendwie in Ehrfurcht erstarrst.
Nee, das nicht. Nee, genau.
Und das ist für mich leider ein Problem des Films irgendwie, aber...
Ja, wie gesagt, das versuchen sie ja, glaube ich, ein bisschen zu kaschieren, dadurch, dass halt John Voight böser ist als die Schlange eigentlich.
Nächster Fehler.
Nächster Fehler. Das stimmt schon, auf jeden Fall. Ich finde aber, wie gesagt, dass wenn die Schlange halt wirklich attackiert und was ich halt mag ist, und da ist mir selbst in der CG gar nicht mal so dann so negativ aufgefallen, weil ich mehr auf den Effekt geachtet habe, wenn sie halt irgendwie Leute vom Baum hängend aus der Luft frisst oder sowas. Also wenn sie wirklich attackiert, die Szenen finde ich halt immer ganz cool inszeniert und halt, also sie macht ja nicht immer den gleichen Move, ne? Sie wickelt nicht immer für Leute ein, zieht sie weg, sondern das passiert in verschiedensten Situationen und ich finde halt, die Angriffe der Schlange sind irgendwie ganz cool und ein bisschen kreativ und das fand ich dann wiederum cool, weil das haben sie auch, genau diese Sachen haben sie damals in dieser ProSieben-Dokumentation halt gezeigt, wie es halt gemacht wurde und das fand ich schon teilweise ziemlich cool, ne? Also gerade, wenn die Schlange da irgendwie jemanden aus der Luft angelt und so, wie sie das halt gemacht haben, Das mag ich ganz gern. Das finde ich, der Effekt ist auch noch da. Nur die Schlange sieht halt im Moment halt leider. Du siehst halt, dass die einfach reinkopiert ist halt, ne? So, ja.
Ja. Noch Infos für Trivia-Runden. Also weltweit ist die Anaconda tatsächlich nur die Nummer 2 in Sachen Größe und Gewicht. Die Python in Asien, die ist im Schnitt größer und schwerer unterwegs. Ansonsten gab es am Set tatsächlich eine Art Animatronic-Ausfall, habe ich gelesen, der in einem totalen Chaos mündete. Aber die Footage von diesem Chaos und von diesem Ausfall, die hat es teilweise in den fertigen Film geschafft. Und das fand ich dann wieder ganz nett. Also quasi der Schlangen-Animatronic hat sich so wirr bewegt, dass ich es am Ende sogar cool fand. Wie es aussah und das finde ich immer ganz nett, so eine Storys. Aber kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir schon von einer ganzen Weile angerissen haben. Ich finde tatsächlich, dass der Film mir zu wenig Abenteuerfeeling präsentiert. Es ist mir zu sehr ausgerichtet auf diese Schlange und nicht auf irgendwie andere Gefahren zum Beispiel, die im Amazonas lauern könnten. Und irgendwie, ja, vielleicht ist sogar das Tempo des Films da ein bisschen hinderlich. Ich weiß es nicht, weil gleichzeitig kommt im Mittelteil doch viel relativ Langeweile auf, finde ich. Und da hätte man, weiß nicht, da hätte irgendwas noch was anderes passieren können. Keine Ahnung. Von mir aus hätten sie vielleicht auch, ich weiß, es sind geschärft, aber dann hätten sie eben auf dieses Native Volk dort im Dschungel schon treffen können und die schießen halt mit irgendwelchen Gefeilen auf die. Keine Ahnung, was man so aus Abenteuerfilmen kennt oder so. Aber hier strandet quasi das Boot alle 5 Minuten und dann kommt eine Schlange. Aber ich finde, auf dem Amazonas kann man auch noch ein bisschen mehr erleben. Ein bisschen mehr Jungle Cruise sozusagen. Also da hat mir tatsächlich das Abenteuer-Feeling gefehlt. Auch weil der Forscherdrang keine Rolle spielt. Also zum Beispiel, dass sie irgendwas dort entdecken und analysieren oder irgendwas fangen oder so in der Art, ne? Also irgendwas, was so eine Expedition sozusagen ausmacht, das passiert hier alles nicht. Und deswegen fand ich es dann doch ziemlich langweilig. Vor allem so, sag mal, zwischen Minute 40 und Minute 60 zum Beispiel fand ich doch echt ein bisschen einschläfernd.
Ja, das Ding ist halt, für die Dinge, die du benennst, ist halt keine Zeit, weil John Voight so früh kommt. ne, das verbauen sich halt so ein bisschen, weil dann eben nur noch dieser Konflikt auf dem Boot mit ihm und der Schlange eine Handlung überhaupt spielt. Alles andere ist ja dann auch vergessen. Das heißt, die kommen ja auch gar nicht dazu, jetzt irgendwie nach diesem Volk richtig zu forschen oder sonst irgendwas. Ich sag ja, das Einzige, was du, das was du hast halt, und das ist auch der Grund, warum es für mich trotzdem wieder so funktioniert. Also ich mag diese Reise trotzdem ganz gerne, weil ich finde schon, dass halt diese Atmosphäre auf dem Amazonas mit diesem Boot, ringsrum halt auch gerade nachts so, ne, du hörst halt die Geräusche und alles und das funktioniert für mich irgendwie schon. Also ich finde, eine Atmos da schon irgendwo da. Und du hast halt diese Amazonas-Trivia die ganze Zeit, die ich irgendwie ganz cool finde. Also du hast dann irgendwie, als sich diese Schiffsschraube verheddert, da hast du dann irgendwie die Trivia so von wegen, wo John Voight so sagt, pass auf, ne, der Amazonas kann dich auf 1000 Arten töten. Und Eric Stolz dann so sagt, ja, ich habe eigentlich nur Angst vor diesem, er nennt halt den lateinischen Namen, man kennt ihn auch unter Penisfisch.
Ja, stimmt. Ja.
Dieser Fisch, den gibt's wirklich, der in die Harnröhre schwimmt und sich damit Widerhaken festsetzt und dann mussten rausoperieren. Glückwunsch. Und das erklärt er dann, dass es den gibt und was der macht und so. Und das kommt halt öfter vor, halt, so, wo sie halt so Sachen erklären, die es am Anfang reden sie über Piranhas und so. Und
es ist übrigens, kurzer Einwand, es ist übrigens super lustig, dieser Zufall. Ich habe jetzt den Film am Sonntag, glaube ich, geguckt und habe irgendwie am Montag, glaube ich, irgendwie die neue Folge Gemischtes Hack oder irgendwie so gehört. Und sie haben wirklich, ungelogen, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein anderer Podcast, aber es war einer von den bekannteren Podcasts und die aktuelle Folge, haben sie in den ersten 5 Minuten über den Penisfisch geredet. Und ob das ein Mythos ist oder ob es das wirklich gibt und wie das funktioniert. Und das fand ich so lustig, weil das wieder so ein genialer Zufall ist, weil gefühlt habe ich 10 Jahre lang niemanden mehr über diesen Fisch.
Ja, und dann guckst du Anaconda und schon reden sie drüber. Ja, okay, geil. Ja, aber den gibt's wirklich, wie gesagt, und sowas passiert öfters halt, dass sie so ein bisschen so Amazonas-Trivia machen, was es da halt alles so Gefährliches gibt. Dann hast du auch die Szene mit dieser Wespe, ne, wo es diesen Kehlenschnitt dann da gibt und so. Und das deswegen, also das mag ich, weil es so diese Gefahren wiedergibt, die es da auf jeden Fall ja auch gibt, ohne Zweifel. Und deswegen funktioniert es für mich dann doch letztendlich da in dem Sinne ganz, ganz gut, was diese, ja, ich will nicht sagen mal Abenteuer unbedingt, aber dieses Dschungelfeeling kommt schon bei mir auf.
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob vieles, was da gezeigt wird im Film, ob sie das damals ernst meinten oder auch schon lustig meinten oder irgendwie überzeichnet meinten. Ich bin mir da bei vielen Sachen irgendwie gar nicht sicher, auch gerade so, was jetzt die Figur von Owen Wilson angeht und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass vieles damals eigentlich ernster gemeint war, als es aus heutiger Sicht wirkt. Und da sind die auch ein paar Szenen bei. So, auch wieder geil, so als sie standen doch dort quasi, oder der Weg wird versperrt durch diesen Schlangenbau da oder was das auch immer da war und sie nicht weiterkommen und dann Cerrone so, hier in meinem Rucksack befinden sich 100 Stangen Dynamit, mach Platz. So. Und dann explodiert quasi diese Blockierung dort und dann sind da überall Babyschlangen plötzlich
an Bord. Dann regnet es Schlangen, ja.
Ja, das ist so, das sind Szenen bei Only in the 90s, wirklich.
Es ist so geil, ja. Wo sie dann auch dem Moderator den Finger beißen und dann muss Matteo Cerrone kommen und sie so ganz gewieft
wegnehmen. Auch so typisch, das kannst du auch wieder 1:1 aus Jurassic Park 2 oder so nehmen, wo diese
mit dem Baby Dino.
Genau, wo sie auch jemanden dort in den Finger beißen und sowas. Das ist alles so diese tropigen Szenen irgendwie. Aber dann.
Ich hatte es ja gerade schon benannt, auch nochmal zu dieser Szene, wo Eric Stolz dann taucht und der Grund ja, warum er auch dann den ganzen Film dann im Bett liegt, wo er diese Schiffsschraube freischneiden muss, weil sich das Seil verheddert, und er halt irgendwie eine Wespe schluckt und an Bord kommt wieder und wird an Bord gezogen und kriegt halt keine Luft mehr. Und alles ist in heller Aufregung. Matteo holt so die Wespe aus dem Mund raus und sagt nur poisonous. Deadly. So, okay, so völlig unempathisch irgendwie. Dann alle denken, okay, jetzt ist er tot, dann kommt Cerrone. Was macht Cerrone? Nimmt sich einen Stift und ein Cuttermesser quasi, macht ihm Luftröhrenschnitt, steckt irgendwie einen benutzten Strohhalm rein, er atmet wieder und einfach nur der einzige Satz, den er sagt, ist, he will be okay.
Ja, das ist klassische MacGyver-Medizin.
Da muss ich so lachen, wie er wirklich einfach nur so ganz unempathisch Luftröhrenschnitt, Strohhalm reinstecken, er röchelt zweimal, ihm wird's gut gehen.
Das ist so gut. Ja, ihm geht's ja gut, aber es beginnt dann auch tatsächlich das Töten durch die Schlange. Matteo wird ja da getötet, wird quasi zurückgelassen dort. Und da weiß
ja, an diesem Boot, ja, was ja wahrscheinlich Danny Trejo gehörte vom Anfang.
Genau, das glaube ich auch. Und das ist ja dann so, dass Cerrone ihn ja bewusst zurücklässt, weil er eben weiß, dass Matteo vermutlich weiß, wer Cerrone wirklich ist. So. Und deswegen kommt ihm das ganz gut gelegen dort. Auch da
er findet ja auch diesen Zeitungsartikel an der genau Wand, wo man ja dann sieht, dass eben Matteo, Danny Trejo vom Anfang und Cerrone eine Anaconda oder eine große Schlange in der Hand halten. Sie waren also alle scheinbar irgendwie Partner oder so. Ja. Die kennen sich also alle. Ja,
ja. Und da auch bei dem Kill, so wenn die praktischen Effekte zu sehen sind, ist es wirklich okay. Digital würde ich sagen, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ist es gerade noch so okay. Aber gerade das ist dann immer das Problem, wenn du halt beides benutzt. Ne? Das ist ja häufig in Filmen
genau,
so.
Genau, diese Umstände
ist das Problem. Genau, wenn du dann ist es halt irgendwann nicht mehr immersiv, ne? Wenn du siehst halt, oh cool, das ist ein Practical, sieht richtig gut aus. Aber 10 Sekunden später siehst du ja, okay, das ist nicht der Practical, das ist digital. Und dann sollst du aber trotzdem glauben, dass es ein und dasselbe Tier ist und das funktioniert halt einfach nicht, ne? Und dann, ja, du siehst ja, wie geil das aussehen kann. Gerade in dieser Szene ist, glaube ich, das einzige Mal so richtig, dieser große, praktisch angefertigte Schlangenkopf zu sehen, sowohl wirklich, wo er das Maul aufreißt und wirklich du so die Giftzähne siehst und das sieht dann organisch aus und gut aus, so dieser Mund dieser Schlange, aber ist halt, glaube ich, nie wieder im Film dann zu sehen und das ist so ein bisschen schade. Und ist dir aufgefallen, mal gucken, ob du auch diesen, du hast jetzt wahrscheinlich nicht die Gedanken gehabt haben, aber mir ist aufgefallen, dass, du hast ja schon gesagt, dass John Voight die ganze Zeit dort die Mundwinkel nach unten zieht und auch eine sehr fragwürdige Frisur dort trägt. Ich finde, er sieht aus wie Kevin von den Onkels. Also so wie der heute aussieht.
Das stimmt ein bisschen. Ja, Kevin Russell von Onkel, ja, hast recht. Ja, das stimmt wirklich. Eine Mischung aus Kevin Russell und Angela Merkel.
Ja. Naja, jedenfalls ist mein Problem ein bisschen mit dem Film, dass der Regisseur, also dass Josa irgendwie nicht weiß so richtig. Also vielleicht soll es auch gar kein Horrorfilm sein, ich weiß es nicht. Aber er schafft es irgendwie für mich nicht, in irgendeiner Szene mal wirklich Horror oder Spannung zu inszenieren. Und das ist ein bisschen, was mich gewundert hat, auch mit seinem Team. Ich dachte so, ja, auch Editing, Kameraführung, das ist alles nicht so geil. Hab dann nochmal nachgeguckt und ich meine, Bill Butler ist dort der Kameramann gewesen. Der hat eben Der Weiße Hai gedreht und Rocky 2 bis 4 und The Conversation zum Beispiel. Also der hat gute Filme gedreht, die auch von seiner Arbeit profitiert haben. Aber hier ist irgendwie alles sehr flat. Ich weiß nicht, ob das eben so diese typische 90er-Jahre-Produktionsart gewesen ist, aber irgendwie wollte da für mich nie Spannung aufkommen, nie irgendwie ein bisschen Grusel, ein bisschen Horror. Und das kann man ja trotzdem machen. Ich weiß ja, also zum Beispiel, es gibt ja genug Filme, die das auch gekonnt machen, dass du humorvolle Elemente drin hast, aber trotzdem irgendeine Art von Anspannung oder Grusel empfindest. Ich finde zum Beispiel, ein sehr gut vergleichbarer Film ist halt A Rack Attack hier, Eight Leg Freaks.
Ja.
Der ist trotzdem schaffbar, all dem Witz und Humor, der da drin ist, wenn es dann wirklich mal um die Spinnenszenen gibt, dann schafft er trotzdem es irgendwie eine Art Atmosphäre zu kreieren, eine gewisse Form von Düsternis und Gefahrensituationen. Ich finde, das schafft er leider hier für mich gar nicht. Ich weiß, das kann man anders sehen, aber bei mir hat es gar nicht funktioniert so richtig.
Ja, bei mir schon ein bisschen. Also ich finde, wie gesagt, schon, dass der gerade durch diesen Tag-Nacht-Wechsel diese sehr kleine, abgesteckte Bewegungsfreiheit auf diesem Boot, irgendwie dringend rum, irgendwo Gefahr. Ich finde schon, dass da eine gewisse Spannung für mich schon aufkommt und der Film halt, wie gesagt, auch nicht für mich nicht zu viel Zeit verliert, um von eben Gefahren-Setpiece zu Gefahren-Setpiece zu kommen. Und du immer wieder Momente hast, eben, wo dann wieder was auf dem Spiel steht, wo jemand irgendwie verletzt wird oder jemand geholfen werden muss. Also der Film, finde ich, schon versucht dann den, also ab der Hälfte spätestens schon auch den Puls hochzuhalten so und die Gefahren hochzuhalten. Von daher also ich finde Rack Attack alberner, das gesamte Ding gesehen.
Ja, in den albernen Szenen, da gebe ich dir recht, aber er schafft es irgendwie, wenn es dann wirklich um Horrormomente geht, das dann irgendwie abzuschalten so ein bisschen.
Naja, aber hast du hier ja schon auch. Also zum Beispiel die Szene, wo sie dann eben das Loch der Schlange angeln, dass sie dann da vor dem Schiff wütet und dann richtig so Panik ist und alle hetzen irgendwie rum, finde ich auch. Also da kommt dann auch kein dummer Spruch oder so in den Szenen, wo Panik aufkommen soll oder so meistens.
Den Punkt sehe ich auch so, da hast du völlig recht. Ja. Ich meinte es ein bisschen anders. Also ich meinte nicht, dass dann da irgendwie plötzlich deplatzierter Ulk und Humor aufkommt, sondern dann wirklich die Inszenierung. Also ich finde, der Film schafft es nie irgendwie. Das ist dann halt Action. aber nie irgendwie Horror oder
Grusel. Ja, okay, Grusel. Da gebe ich dir recht. Es ist eher Spannung und Action, kein Grusel. Da gebe ich dir recht. Oder Horror, ja, gebe ich dir recht.
Gerade die Szene, als sie die Nachtszene, als sie die Schlange fangen wollen, gebe ich dir recht. Die ist eigentlich wirklich gut so per se. Da bricht ja auch Chaos aus. Owen Wilson wird ja da getötet dort. Da gibt es auch diese super weirde 360-Grad-Kamerafahrt um ihn herum, als die CGI-Schlange so um ihn herum. Sieht super merkwürdig aus, irgendwie diese Szene. Die ist per se eigentlich gut, aber ich finde, die könnte krasser sein, wenn sie besser inszeniert wäre.
Nee, ich gebe dir recht, es ist mehr Abenteuer-Action als irgendwie Horror oder sowas. Das stimme ich dir zu, ja.
Ja, und das passt dann auch wieder zu dieser Figurenzeichnung. Wir haben es schon gesagt, dass am Ende eben Cerrone eben die größere Gefahr darstellt eigentlich. Wäre er nicht da, würde die Schlange vielleicht mehr wirken oder sie würde theoretisch gar nicht auftauchen, mehr oder weniger, weil Cerrone ja eigentlich erst dafür sorgt, dass die Schlange auftaucht, so in dem Sinne. Also ist ja, er halt eher gut die größere Gefahr. Sie lockt
sie auch in die Richtung, genau.
Ja. Genau. Und dann kommt für mich ein Problem wie das nächste, ist halt dieser komplette Schlusspart, diese letzten 25 Minuten, weil das so repetitiv ist, weil sie jedes Mal wieder, sie schaffen es ja dann Cerrone mit dieser seltsamen, das war ein guter Trick, der auch sehr durch Zufall funktioniert, aber er funktioniert, als Jennifer Lopez Cerrone dort verführen will und sie ihn dann quasi mit so einem Doppeltrick überlisten, um es schaffen, ihn zu fesseln. So, und am nächsten Tag strandet das Boot ja wieder, aber Cerrone kann sich befreien. Fand ich auch eine unnötige, deplatzierte Szene dann wiederum, von der Tonalität her, dass er dann quasi mit seinen Beinen mit so einem Mixed Martial Arts Fuß-Beingriff irgendwie Carrie Vura dort erwürgt. Also das passt tonal überhaupt nicht in den Film rein, finde ich, dass da einen Menschen umbringt. Passt null rein, finde ich, in dem Film. Und dann wiederum 10 Sekunden später siehst du halt, wie die Szene, die du vorhin schon angesprochen hast, dass der Moderator dort in den Abgrund stürzt, aber die Schlange ihn aus der Luft weggreift. Das ist dann, was passt. Das ist ein Kill, der in so einen Film reinpasst, aber nicht dieses wie John Boyd dort, Carrie Wu.
Nee, diese Beinschere, wo sie ihr Genick dann bricht oder sie erstickt, das finde ich auch. Das
ist quasi viel zu hart für diesen Film sozusagen.
Ja, genau, eigentlich schon.
Ja.
Und dann soll halt nur mal unterstreichen, wie wahnsinnig und böse er ist. Ja.
Dann ist es halt im Showdown jedes Mal so, ich glaube, das passiert insgesamt 3-mal, dass sie Cerrone überwältigen.
Ja, das ist nervig. Und, der kommt so oft wieder.
Ja, und das ist dann super repetitiv irgendwie, ne? Das ist dann irgendwie später, ist ja dann Ice Cube noch in Gefahr, Jennifer Lopez kann ihn retten und dann ist wieder Cerrone da und der nervt halt einfach so. Ich finde wirklich, ich weiß, ich habe es auch im Netz gelesen, dass viele Leute John Voight super cool finden in der Rolle. Ich finde, er ist der größte Schwachpunkt im ganzen Film für mich. Der reißt so viel runter, weil er so viel an sich zieht in diesem Film. Und ich meine das nicht mal auch in keiner Weise positiv, weil ich finde auch John Voight spielt das nicht gut irgendwie. Er spielt wahrscheinlich genau das, was man ihm sagt, ne? Also nicht falsch verstehen, das ist diese Rolle, die so angelegt ist. Aber das nervt mich halt. Und dann sind sie später dann überwältigen sie ihn, suchen dann das Benzin und dann taucht Cerrone wieder auf. Und dann knebelt er Ice Cube und Jennifer Lopez, damit die als Köder für die Anaconda herhalten. Und dann geht der Plan schief. Und ich weiß nicht, also das ist mir zu viel am Ende. Das ist dann ein Hin und Her. Das hätte auch ganz gut ohne John Voight funktioniert am Ende. Nur Ice Cube und Jennifer Lopez gegen die Schlange in diesem Schornstein da, hätte für mich funktioniert, ohne dass John Voight immer wieder auftaucht, ne?
Ja, das hast du super viel gesagt. Ich setze einmal kurz an dem Wasserfall-Kill an. Das ist einer meiner Lieblingskills im Film, wo halt hier unser Moderator da aus dem Wasserfall springt und die Schlange dann ihn aus der Luft fischt und hochrollt, so lieb ich, das ist ein richtig geiler Kill. Dann bricht hier noch der Baum ab, ne, sie fallen runter, der Baum stürzt aufs Schiff und so, sehr geil aufgebaute Szene, mag ich total gerne, auch gebe ich dir wieder recht, auch wieder sehr actionlastig, ne, alle jumpen noch vom Boot und so, es ist alles immer sehr drüber, so Amazonas Con Air Style, aber dieser Kill ist super, sowas will ich in so einem Anaconda Monster Film halt auch sehen, das ist super cool. Fun Fact, witzige Szene ist, wenn sie dann vom Amazonas, von dem Wasserfall wieder wegfahren, da gibt's eine Szene, da haben sie einfach dieselbe Szene genutzt, wie sie ankommen, nur rückwärts abgespielt und der Wasserfall fließt nach oben. Ist dir das aufgefallen?
Nee.
Das ist nur so maximal 2,5 Sekunden zu sehen, aber da hatten sie keine Zeit mehr, das nochmal zu drehen und haben dann einfach dieselbe Szene rückwärts abgespielt. Crazy. Das ist direkt nachdem der Wasserfall-Kill-Szene, wenn sie wegfahren, dann fließt der Wasserfall nach oben bei der Szene. Das ist super lustig. Ansonsten gebe ich dir recht. Wie gesagt, ich finde nicht, dass John Voight das Schwächste im Film ist. Also ich finde, für mich funktioniert die Figur trotzdem und ihre Bedrohung. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass sie im letzten Drittel und im Finale, also generell, sie kommt so oft wieder. Für mich hätten sie John Voights Figur im Pre-Finale rausnehmen können und dann das Finale nur eben Jennifer Lopez und Ice Cube gegen die Schlange. dass er im letzten finalen Akt dann nochmal kommt und sie ja dann nochmal ausschaltet und fesselt und dann die Schlange wieder anlockt und dann alles zusammen dann nochmal in das Netz sperrt und so. Das ist alles zu viel, da gebe ich dir recht. Sie konnten sich einfach nicht entscheiden, halt wer am Ende der Böse jetzt wirklich sein soll, die Schlange oder John Voight. Und dass die Schlange am Ende auch ihn frisst und das mit dem Ausspucken und so, das ist auch cool, aber das hätte man auch schon ein bisschen früher machen können. Und dann eben dieses letzte nochmal, die unsere Hauptfiguren wieder fangen und so weiter, das hätte man weglassen können. Da gebe ich dir vollkommen recht, da können sie sich einfach nicht entscheiden, wann sie ihn rausnehmen sollen. Das hätte gerne früher passieren können, weil, wie gesagt, die Schlange soll ja da trotzdem eigentlich der Hauptantagonist sein, wie es auf dem Plakat steht. Und das Finale hätte ich dann wirklich gerne nur zwischen den dreien eigentlich gesehen. Nichtsdestotrotz, der Kill an John Voight ist halt, wie gesagt, geil, finde ich. Vor allem, das ist nämlich die zweite geile Szene, nämlich wie du in der Schlange steckst, die Kamera, und quasi du siehst halt, wie sich das Schlangenmaul öffnet und John Voight reingezogen wird, aber wir sind schon mit der Kamera in der Schlange, ne? Ja. Also das kann man sich ja vorstellen, wer es nicht kennt. Wir liegen im Inneren der Schlange und sehen, wie John Voight reingefressen wird. Das ist auch geil, also natürlich auch practical. Das sieht richtig cool aus. Gleichzeitig ist dann da auch einer nämlich der dümmsten CGI-Schlangen-Szene, ja, nämlich leider. Wenn John Voight die Leiter hochklettert und die Schlange, wie gesagt, so in einem Affenzahn da so hochrast, was völlig unrealistisch aussieht, nur um dann nachher, wenn John Voight dann zum Glück endlich weg ist, bei Jennifer Lopez, wo sie diesen Schornstein hochklettert, um dann da oben aus dieser Luke rauszukrabbeln und die Schlange da ihr hinterher, ist da irgendwie gefühlt Stunden dauert, dass sie da hochkommt, obwohl sie bei John Voight irgendwie eine Sekunde gebraucht hat. Das meine ich halt, ne? Diese Diskrepanz zwischen CG-Schlange und Practical-Schlange, gerade was ihre Bewegungen angeht, die hat mich richtig rausgerissen, weil das ist halt blöd, ne? Wenn du in einem Moment ist die Regel, okay, du kannst selbst eine Leiter hochkrabbeln, die Schlange ist eine Sekunde bei dir und beißt dir in die Schulter. und im anderen Moment ist die Practical-Schlange da, die halt 3-5 Minuten braucht, um eine Jennifer Lopez hinterher zu kriechen. Das ist dann ein bisschen schade. Aber ja, wie gesagt, für mich Thema John Voight und seine Figur Cerrone. Sie ist für mich bis zum letzten Drittel okay, aber sie nehmen sie zu spät raus. Ja, weil immer wird wieder jemand umgehauen und gefangen genommen und gefesselt. Ja. Das passiert einfach zu oft im Film, ja.
Ja, aber zum Glück taucht am Ende Eric Stoltz wieder auf, den man dann irgendwie dann doch wieder entdeckt hat. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es am Set so war, dass sie ihn am Set dort irgendwo liegen lassen haben, tagelang, und dann, ach Mist, und dann kommt er nochmal raus und natürlich entdecken sie dann noch den Stamm dort der Ureinwohner im Dschungel und natürlich kommt dann auch wieder die Flötenmusik wieder, also ganz klar, das muss natürlich
aber,
dann
auch. Aber natürlich rettet auch Eric Stoltz den Tag, weil er noch diesen Giftpfeil findet und John Voight ja dann noch damit ausschaltet quasi, natürlich, halben Film nicht mehr da, aber rettet dann den Tag natürlich. Und übrigens finde ich auch, weiß wie du es fandest, ich meine, das lasse ich auch wieder unter Monsterfilm durchgehen, aber auch die Schlange steckt eigentlich ein bisschen zu viel ein am Ende. Ne?
Ja.
Ihr wird irgendwie erst mit dem Snipergewehr von Jennifer Lopez 3-mal irgendwie in den Kopf geschossen.
Wo man auch ganz klar in der Aufnahme sieht, wie der Kopf eigentlich komplett zerplatzt, also nicht komplett zerplatzt,
ja,
aber
nee,
da muss aber auch ein Schuss ins Gehirn gegangen sein.
Genau, so da guckt quasi das Gehirn schon raus und ihr fehlt ein Auge.
Ja.
Im Finale hat sie wieder beide Augen und es ist gar nichts am Kopf zu sehen.
Ja.
Das ist leider auch dumm. Und dann wird ja nochmal auf sie eingehackt, dann wird sie abgefackelt, dann taucht sie nochmal verbrannt auf und dann haut ihr Ice Cube, Ice Cube tötet ja die Schlange im Film eigentlich, und haut ihr mit einer Axt nochmal in den Kopf und dann ist sie ja tot. Ich hätte es übrigens cool gefunden, warum nicht enthaupten? Enthaupte doch geil mit dem Practical am Ende Sinn, die Schlange. Ne? Das wäre so geil gewesen, aber er haut ihr wieder nur von oben in den Kopf. Und ich meine, sie haben mir vorher 3-mal mit einem Großkalibergewehr aus niedrigster Entfernung in den Kopf geschossen und sie ist nicht gestorben. Vielleicht am Ende den Kopf eben abhacken. Aber ja. Die Schlange, wie gesagt, das verbuche ich unter Monsterfilm, das ist okay, aber man hätte zumindest die Wunden, die sie ihr zufügen, die hätte man schon lassen können.
Ja, was soll ich sagen? Ich kann dem Film einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen, aber. Ich weiß nicht so recht. Also ich finde, der Film hat zu wenig Handlung für mich, was irgendwie auch okay ist, weil für die Art Film, die er darstellt. Aber dann habe ich halt den Vergleich. Ne? Also wie gesagt, per se, wenn man es ganz genau nimmt, ist Jurassic Park nichts anderes von der Kategorie Film her und Art, was es sein soll. Und da hast du trotzdem irgendwie tiefgehende Charaktere, die irgendwie was Besonderes darstellen, mit denen du mitfiebern kannst und so weiter. Und ja, weiß ich nicht. Also Anaconda versucht das ein bisschen zu kaschieren mit einem hohen Tempo. Aber bei mir hinterlässt das gefühlsmäßig gar nichts. Und mit gefühlsmäßig meine ich jetzt nicht irgendwelche großen Emotionen, sondern auch einfach sowas wie Grusel oder Begeisterung oder irgendwas. Das lässt mich einfach vollkommen kalt. Was, wie gesagt, vor allem auch an John Voights Bösewicht liegt, der absurd nervig und überzeichnet ist, hat mir überhaupt nicht gefallen. Es gibt ein paar nette Practicals, aber die werden halt auch ausgeglichen im negativen Sinne durch die teilweise haarsträubenden CGI-Effekte. Ich bleib dabei. Also, für mich war Anaconda noch nie ein guter Film und wird es auch niemals werden. Wenn ich es positiv abrunden will, fand ich ganz gut das Zitat, das hatte irgendjemand in irgendeiner Filmkritik geschrieben, dass das zusammen mit Deep Blue Sea one of the most enjoyable bad movies ist. Und das trifft es dann vielleicht am Ende ganz gut. Von mir gibt's 2 von 5 Sternen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich muss natürlich auch fair sein und ein bisschen Nostalgiebrille auch mal absetzen manchmal. Trotzdem.
Das ist wie letzte Woche so. Ich gebe dir recht. Ja, stimmt. Resurrection, na, das ist nicht so gut. Nee, stimmt, du hast recht. Das gefällt mir alles nicht. 3,5 Sterne.
Naja, so habe ich es nicht gesagt. Ich kann dir zustimmen und es trotzdem unterhaltsam finden. Und so war es auch bei Anaconda. Der Film ist halt komplett Bananas, so. Von vorne bis hinten. Aber ich muss auch sagen, ich hatte wieder eine unterhaltsame Zeit, weil er halt super knackig ist. Er geht 90 Minuten. Er hat keine Längen für mich im Mittelteil. Okay. Da geht es zwar 10 Minuten oder so, die können, ist ein bisschen repetitiv, gar keine Frage. Aber ich finde, der gibt sich wirklich alle Mühe, einfach durchzuziehen. Und der ganze Cast, dieser Trip, das ist alles so hanebüchen, aber es ist halt irgendwie schon verflucht unterhaltsam auf eine super stumpfe Weise. Ich gebe dir recht, dass der, wie gesagt, ne, da müsste ich drüber reden, John Voight ist zu präsent im Film. Ich finde ihn aber nicht, dass er den Film zerstört für mich, weil er trotzdem halt du sollst ihn hassen und das funktioniert halt gut, weil er das gut kann. Er nimmt der Schlange halt ein bisschen Show oft weg, das ist halt schade. Ich finde aber die Schlange, wenn sie dann wirklich auch mal in Aktion ist, die Schlangenszenen trotzdem immer noch gelungen und ich finde halt, dass der Film da auch immer noch irgendwie schon eine Art Spannung erzeugen kann in seiner Banalität. Und das hat für mich funktioniert so. Und er ist halt knackig, unterhaltsam, schafft es in den Spannmomenten irgendwie da zu sein und ich finde die Kill-Szenen nach wie vor irgendwie cool, auch wenn man wirklich sagen muss, ne, Practical CG ist auf jeden Fall eine Downside. Gerade dieser Wechsel funktioniert nicht mehr so gut heute, muss man ganz klar sagen. Und es ist auf jeden Fall mehr Action-Abenteuer als jeglicher Horror, gar keine Frage. Dafür ist die Schlange auch irgendwie dann nicht Monster genug, ne? Und wir haben ja auch schon gesagt, so ne, auf dem Bootsee denkst du manchmal, okay, sie könnte jetzt so 5 Meter sein. In anderen Szenen denkst du, sie ist 20 Meter lang. Ne? Das ist alles halt total nicht kohärent. Aber in den Szenen, wirklich diese Highlight-Szenen, die ich auch noch im Kopf hatte, hat es wieder Spaß gemacht. Und dieser Trip macht Spaß irgendwo. Und für mich hat das Ganze halt diesen banalen 90s-Abenteuer-Vibe. Und ich verzeihe dem Film halt einfach als dieser, es ist halt ein Schlangen-Monster-Film. Und da drücke ich halt dann gerne mal hier und da mehr Augen zu. Ich war aber bei dem Film bei 4 Sternen. Revidiere okay. Ich. Revidiere ich. Auf jeden Fall. Die Flaws sind da, die gebe ich auch vollkommen, muss der Film sich gefallen lassen, wie gesagt, ne? Ab von dem Stumpf halt her. Aber er nimmt sich halt gerade gegen Ende dann auch zu viel raus mit John Voight und so. Da gebe ich vollkommen recht und gibt der Schlange dann auch zu wenig Zeit zu glänzen und verschwendet dann halt dann doch auch zu viel Zeit dann wieder mit den Menschen an sich, was ich ja bei Monsterfilmen eh nie mag. Von daher, da gebe ich vollkommen recht. Aber als Gesamtding muss ich echt immer noch sagen, es ist ein verflucht unterhaltsamer, knackiger 90 Minuten Monsterspaß, der halt komplett Banane ist. Aber ich habe mit dem wieder eine ganz okay Zeit gehabt so und ich finde das immer noch ein gerade dem Segment, wo wir gesagt haben, es gibt nicht so viel, was halt nicht kompletter Asylum-Rotz ist, wo gar keine Qualitäten drin stecken, wo du keinen Darsteller hast, den du auch nur ansatzweise kennst. Und dafür halte ich ihm immer noch so eine Fahne hoch und ich bin letztendlich bei 3 von 5 jetzt gelandet. Ich finde, den kann man immer noch gut gucken, gerade wenn man so ein Monsterfilm-Herz hat. Aber er muss sich auch schon einiges gefallen lassen. Und ist in einigen Segmenten auch wirklich nicht gut gealtert und muss auch da wirklich gescholten werden für einige Entscheidungen, gerade eben, wie gesagt, was das Finale und so weiter angeht. Aber bei 3 lande ich noch. Ich finde ihn immer noch unterhaltsam, ganz das euphorische Kind in mir wie 97 im Kino konnte er nicht mehr wecken.
Damit kann ich leben. Der Film hat 1998 6 Nominierungen für die Goldene Himbeere bekommen. Als schlechtester Film, John Voight als schlechtester Darsteller, Louis Liosa als schlechtester Regisseur, schlechtestes Drehbuch, schlechtestes Filmpaar. Und damit waren nicht Owen Wilson und Cary Vura gemeint, sondern John Voight und die Anaconda. Und auch als schlechtester neuer Filmstar, als Shootingstar, auch die animatronische Anaconda. Ja, wir haben es angedeutet, wir wollen jetzt nicht das unnötig in die Länge strecken, aber wollen zumindest so ein bisschen mal erwähnt haben, dass es eben noch 3 weitere Filme gibt, von denen einer aus meiner Sicht ziemlich gut ist, und zwar der 2. Teil Anacondas The Hunt for the Blood Orchid aus dem Jahre 2004, wurde gedreht von Dwight H. Little. Den kennt ihr sicherlich noch als Regisseur von Halloween 4, hat auch Steven Seagals Marked for Death gemacht und Free Willy 2, was ihn wahrscheinlich dazu berechtigt hat, mit Anacondas zu drehen. In dem Film geht es um eine wissenschaftliche Expedition, natürlich, die sich auf den Weg nach Borneo macht, um eine Blume namens Blutorchidee zu suchen, die ein längeres Leben ermöglichen könnte. Währenddessen gerät die Crew jedoch in Konflikt mit Schlangen und natürlich auch untereinander. Ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, wir wollen es nicht unnötig in die Länge strecken, aber für mich ist dieser Film besser als das Original. Also der ist zum einen funktioniert, also falls ihr den mal sehen wollt, ohne zum Beispiel Anaconda zu kennen, der funktioniert storytechnisch vollkommen unabhängig. Der Cast ist nicht so geil und ein paar Sachen in Sachen Inszenierung sind nicht so rund. Die Musik zum Beispiel ist deutlich schwächer als jetzt im Original. Aber ansonsten ist das wirklich ein guter Tierhorrorfilm. Also der hat natürlich auch vor allem CGI-Effekte, die auch nicht so zeitgemäß sind. Und ich fand's auch krass. Ich dachte, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ja, ist ein netter DTV-Tierhorrorfilm. Und jetzt habe ich erst rausgelesen, dass der Film im Kino lief. Der hat $30 Millionen gekostet und lief regulär im Kino. War ich ein bisschen verwundert drüber. Aber der hat mir zum Beispiel richtig viel Spaß gemacht, weil der auch eine bessere Balance hat. Weil er hat auch wieder diesen Action- und Humoranteil, aber der Abenteueranteil ist größer und vor allem der hat einen echten Horroranteil. Also da gibt es echt auch ein paar Szenen, die wirklich auch auf Grusel und auf Spannung ausgelegt sind. Also da muss ich sagen, der hat mir jetzt auch, ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen, ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen. Also da habe ich eine 3 von 5 vergeben. Hm. Ich weiß nicht, ob du den kennst
Ich meine, den gesehen zu haben, aber wirklich nur einmal. Ich habe keine Erinnerung. Ich habe den bei Boxed nicht gelockt, aber ich meine, ich habe mir noch mal ein paar Szenenbilder angeguckt. Ich meine, ich habe den gesehen. Ich muss den noch mal gucken.
Ja,
also die anderen kenne ich aber auf keinen Fall. Also ich werde ja nämlich einen zweiten gesehen.
Also den kann man wirklich empfehlen, so für Leute, die halt, wie gesagt, ich würde auch sagen, für Leute, die DTV-Horror mögen oder DTV-Filme. Wie gesagt, ich finde nicht, dass man heutzutage noch sieht, dass der $30 Millionen gekostet hat und dass man auch nicht sieht, dass der im Kino lief. Aber ansonsten ist der echt ganz gut. Im Gegensatz zu Anaconda 3 Offspring und Anacondas Trail of Blood, das ist halt, da hat sich, glaube ich, Sony gedacht, ja, wir machen jetzt eh keinen Film mehr, verkaufen wir mal die Lizenz an den Sci-Fi Channel. Und die haben dann halt 2 Filme gedreht und die wurden halt irgendwo im Wald in Rumänien gedreht und sind halt echt scheiße. Also in dem Offspring, da spielt zum Beispiel David Hasselhoff die Hauptrolle und ja, sorry. Das ist nix. Also das ist wirklich billigste Kacke. Kommt null Atmo auf, weil du siehst halt auch, dass es nicht irgendwo im Amazonas oder sonst irgendwo spielt. Du siehst halt, dass es irgendwo in einem europäischen Wald spielt. Und das ist halt nicht besonders aufregend. Ja. Das ist, wie gesagt, John Rhys Davies spielt auch noch mit. Den kennt ihr ja sicherlich aus seiner Rolle als Gimli in Herr der Ringe. Ist ja auch mittlerweile, hat sich ja herausgestellt, dass er ein ziemlich großer Rassist ist. Also selbst da kannst du keine Freude dran haben. Der hat Transitions, also die hast du nur nicht gesehen. Die sind so grauenvoll, die Szenenübergänge dort. Das CGI ist übelst übel. Also das ist schon richtig kacke. Aber es gibt Gore im dritten Teil zumindest. Also da werden halt auch Gliedmaßen rausgerissen. Da ist noch mal ein paar Gedärme sowas zu sehen. Es spritzt noch mal Blut durch die Gegend. Wenn auch wieder größtenteils CGI. Das ist der eine halbe Stern, die ich ihm zu einer 1,5 geben würde. Dass man mal sagt, oh, okay, das geht also tatsächlich hier. Aber das wird dann halt beim vierten Teil schon wieder revidiert. Dann hast du wieder denselben Kackfilm, aber dann wieder ohne Gore sozusagen. Und oder weniger Gore, ja, die kannst du dir klemmen. Also das ist halt quasi Sci-Fi-Trash, wie man ihn auch von Asylum kennt, kannst du dir klemmen. Aber den zweiten Teil, wie gesagt, soll ich den Namensspiel vergessen? Trails?
The Hunt for the Blood
Orchid. Ja, The Hunt for the Blood Orchid, den kann man sich auf jeden Fall
mal angucken. Jagd nach der Blutorchidee.
Genau, den kann man sich schon mal geben, würde ich sagen.
Ja, ja. Ende dieses Jahres kommt ja ein Reboot.
Ja, war da jetzt, ist das mit Jack Black, war da was dran oder bin genau. ich gerade falsch?
Nee. Im Dezember 2025 kommt ein Reboot von Anaconda von Tom Gorman, der hier den Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage gemacht hat. Mit Paul Rudd und Jack Black in der Hauptrolle. Und ich glaube...
Wird eine Komödie, ne?
Das wird eine Comedy. Ich glaube, das wird das, was sie damals nicht wollten. Sie haben zwar einen Cast mit Leuten drin, die durchaus Comedy können. Wilson und
Ice Cube. Das wird zu knapp.
Und Ice Cube, so, also da haben sie Leute drin, die auch für One-Liner und so sorgen. Aber trotzdem sollte der Film an sich ja schon, ne, Horror haben wir euch geklärt, ist er nicht ganz geworden, aber zumindest sollte er spannend werden und schon eigentlich eher an zumindest Jugendliche und nicht Kinder gerichtet sein. Ich glaube, das Anaconda Reboot wird dann eher wirklich dieses. Der wird, glaube ich, ein bisschen hier wie die neue Jumanji-Sachen. Genau, ja. Das glaube ich nämlich. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass was ist, wo unsere Crowd sich darauf freuen muss. Ich glaube, das wird jetzt kein Horrorfilm. Aber ich bin gespannt, was sie mit dem Thema machen wollen trotzdem.
Weil ich die beiden Jumanji-Filme echt ganz cool fand, muss ich sagen.
Ich fand die auch unterhaltsam, aber ich glaube, sowas wird das. Ich beobachte es gespannt. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen mit dem Thema. Ich glaube nicht, dass es das Revival der Monsterfilme wird. Nee, auf jeden Fall der Schlangenmonsterfilm.
Wird auch wahrscheinlich wieder eine üble CGI-Schlange werden.
Ja.
Natürlich nach modernster CGI-Technik, aber das macht es ja für nicht uns besser. Horrorfans nicht besser.
Genau. Nee, und ich glaube auch, dass das ein Film wird, wo, also wenn wir da die Schlange sehen, werden wir uns die aus Anaconda 97 zurückwünschen. Wahrscheinlich. Das ist meine Prediction.
Wunderbar. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, schaut euch unser Merch an, guckt, ob euch da was gefällt, unterstützt uns da gerne und gönnt euch was Schönes. Und kommt gerne zu unserem Saturday Night Fright Event Nummer 2 nach Hamburg, wenn ihr wollt. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn wir über das Thema Panic Room sprechen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich muss das kurz verifizieren, aber ich bin der Meinung, dass wir wieder über einen niveauvollen Film sprechen werden.
Ist ja langweilig.
Ja, der ist schon lange nicht mehr geguckt.
Aber sind die Hackerwochen vorbei?
Wir wollten ja nochmal nachweisen, dass Kristen Stewart ihr Schauspiel von Jodie Foster gelernt hat. Das war diesen Nachweis waren wir noch schuldig. Ich glaube, ja genau, nächste Woche sprechen wir Panic Room. Das wird, glaube ich, gut. Okay. Also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Devils & Demons heute mit André und mit mir. Tschö, tschö.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.